Hallo ihr Lieben, heute reden wir über Gonga, das Böse vergisst nie. Ein hervorragender, wunderbarer Horrorfilm von wann war der denn? Von 2008, ihr kennt das Konzept. Ich zeige Lars hervorragende Horrorfilme, die er, weil er einfach ungebildet ist und keine Ahnung von Film oder gar Horror hat, noch nie gesehen hat. Heute also Gonga. Hallo Lars.
Hallo Hendrik, hallo liebe zuhörende Menschen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Miskatonic Filmclub. Letztes Mal habe ich Hendrik einen Film gezeigt, den fand er langweilig.
Einen furchtbaren, schlechten Film.
Es war
diesmal
ein fantastischer Film, es war der japanische Film Puls und Hendrik hat auch in der Folge klargemacht, dass es wahrscheinlich kulturell bedingt ist, dass er einfach nicht relaten kann mit diesen Japanern. Deshalb hat er mir jetzt einen Film gezeigt über ein Volk, mit dem ich nicht relaten kann.
Und das sind die Friesen, Nordfriesen.
Er hat mich gezwungen, einen deutschen Film zu gucken. Was sollte das eigentlich, Hendrik?
Was sollte das? Ich habe gesagt, lass uns das nächste Mal Gonga gucken. Du sagtest sofort und bedingungslos, ja klar, auf jeden Fall.
Ich hole
mir ein Join-Abo dafür.
Ja, ich habe ein Join-Plus-Abo dafür abgeschlossen und wir werden Gonga 2 gucken. Nächstes Mal hier im Filmclub.
Nach dem Ende würde ich auch Gonga 3 gucken.
Es ist notwendig. also wir haben den Film gerade eben drüben im Antikino-Kino geguckt und
Kino.
Ich bin ganz froh, dass wir nicht einen Audiokommentar-Podcast machen, wo man jetzt als Spur einfach hören würde, was wir währenddessen geredet haben.
Ja, ich auch.
Weil Cancel Culture is a thing.
Und uns ist mehrfach aufgefallen, wir sind nicht nur räumlich recht nah an einem Großteil der Verantwortlichen.
Ja, und das ist ein bisschen auch das Problem für diesen Podcast jetzt, dass wir so ein bisschen um einiges herumtanzen müssen, weil Hendrik, ich habe dir das letztes Mal gesagt, die deutsche Filmindustrie ist sehr klein, wir arbeiten darin.
Nein, Lars, du arbeitest da drin. Ich habe sehr wenig mit der deutschen Filmindustrie am Hut.
Ja, auf jeden Fall. Hi, solltest du zuhören und wir kennen uns oder kennen uns vielleicht in der Zukunft und du hast was zu tun gehabt mit dem Film Gonga.
Ben.
Sorry. das ist ein Witz hier. Das ist eine Comedy-Sendung.
Wir sind ja Kunstfiguren. Das haben wir schon mehrfach etabliert.
Gleich vorneweg, Gonga, alles in einem geil.
Schon, ne? Also, so unterm Strich, erfolgreicher Nachmittag.
Ja, auf jeden Fall, ich hab nicht damit gerechnet, wie viel Spaß der Film macht. Also halt, okay, wir müssen uns dann langsam durcharbeiten.
Komm,
es gibt viele widersprüchliche Dinge über diesen Film zu sagen.
Hendrik, Lars, du sagst uns erst einmal, wer du überhaupt bist und warum wir das hier machen. Und dann sag ich dir alles, was es über den Film zu wissen gibt.
Mein Name ist Lars Henriks und wir haben Henrik, ich weiß nicht. Wir machen diesen Podcast, weil wir wollen eigentlich unser Patreon vorantreiben.
Lars kauft regelmäßig impulsiv Theater. Und
ich bin
irgendwer
Sammler.
Muss die füllen mit irgendetwas. Und deswegen hat er Leute, die
Nein,
das tun.
Stopp,
und
das stimmt nicht.
Die brauchen Geld.
Ich fange nochmal an. Es gibt im Herzen Harburgs, in einer merkwürdigen Gegend von Harburg, das aus merkwürdigen Gegenden besteht, befindet sich das einzige Horrortheater der Welt. Es eröffnet dieses Jahr im August. Bisher war unsere Spielstätte das Antikino in der Neuen Straße in Harburg, wo viele Filme gezeigt worden sind und wo eben auch den halben Monat immer Theaterveranstaltungen stattfinden, auch nach wie vor. Das wird stattfinden bis zum Juni. Im Juni haben wir dann eine kleine Open-Air-Saison, über die wir bestimmt heute noch reden werden, aus irgendwelchen Anlässen. Das ist uns nämlich gerade eben bestätigt worden. Und im August öffnet dann das Miskatonic Theater in der Buxtehuder Straße 13 in Hamburg-Harburg. Das wird ganz wunderbar und fantastisch. Und jedes Theater hat einen Förderverein oder irgendwie ein Abonnentensystem oder so. Und wir haben uns gedacht, wir machen Theater für eine Generation, die nicht in Fördervereine geht und die aus diesem ganzen System so ein bisschen rausfällt. Die erreichen wir vielleicht eher mit einem Patreon. Und wir haben schon einen von euch erreicht.
Und das ist Dani Buddenberg. Danke, Dani. Du bist der Erste.
Vielen Dank. Wir werden die Namen von allen Menschen, die unser Patreon, wie sagt man denn, abonnieren, die Patrons von uns werden, hier natürlich sagen in der Sendung.
Oder die erste. Das könnte auch Danny. Könnte ein Unisex-Name sein.
Wie dem auch sei, cool, dass du dabei bist und ich hoffe, wir werden noch viel mehr. Ich habe so geile Pläne für Patreon-Exclusive-Content. Ich möchte gerne Aufnahmen machen davon, wie wir Horror-Brettspiele ausprobieren. Ich möchte Horror-Games streamen, ausprobieren, solche Sachen. Ich glaube, das wird mega, mega fun.
Mega.
Das machen wir dann, wenn sich das lohnt, das zu machen. Vielleicht machen wir mal so eine Preview Folge, so eine Sizzle-Folge.
So was Öffentliches, zum Ranholen.
Ja, genau. Ich habe mir nämlich gerade aus der Bücherhalle Horror-Brettspiele ausgeliehen und ich brauche einen Anlass, die zu spielen. Ich habe gedacht, Patreon könnte einfach ein Anlass sein, gewisse Hobbys zu haben, die ich gerne hätte, aber ich habe immer keine Zeit für Hobbys. Aber jetzt kann ich sagen, ja, wir kriegen da 5 Euro im Monat für. kommt alle zusammen und wir machen jetzt hier diesen Spiele.
Es ist im Prinzip so wie dieser Podcast. Eine sehr, sehr dünne Ausrede dafür, einfach Filme zu gucken.
Ja, und so gute Filme. Gonga. Gut, Hendrik, wer bist du?
Ich bin Hendrik und ich bin Schauspieler und deswegen hänge ich mit in dem Antikino Miskatonic Theater Gerödel und habe die dünne Ausrede, mit Lars regelmäßig Filme zu gucken, angenommen. Und deswegen machen wir jetzt diesen Podcast. Und natürlich für Patreon. Also kommt zu Danny oder Danny zu Patreon.
Kommt zu ihm in den Club.
In den Club. Und dann kriegt ihr ermäßigten Eintritt in alle Theatervorstellungen, die hier stattfinden und dann bald im tatsächlichen Miskatonic-Theater stattfinden.
Ihr kriegt außerdem, wir sind jetzt gerade ziemlich dünn, was so Plätze angeht, ihr kriegt garantierten Eintritt, auch zu den ausverkauften,
offiziell
ausverkauften
Vorstellungen. Wir stellen dann einen Stuhl für euch hin. Genau. Und wenn kein Stuhl mehr da ist, dann schicken wir wen weg.
Ja, so, ja. Das können wir noch sagen, weil bisher
passiert
bist
das
nur
nicht.
Du, Danny.
Ja, aber wenn du Lust hast, Danny, morgen spielen wir.
Ja, genau. Wir spielen Dagon zum letzten Mal.
Ja. Für immer.
Für immer.
Wir haben neulich das nächste Mal wieder
aufnehmen. Ja, Henrik, uns ist neulich aufgefallen, im Miskatonic-Theater, so auf der Bühne, wir können das wieder mit dem richtigen Schlauchboot machen.
Nice.
Ja.
Oh, ich möchte, bevor wir dann tatsächlich anfangen, über Gonga zu reden, einen kleinen Nachtrag zu unserer sehr kontroversen letzten Folge machen. Mhm. Du hast
das Volk war ja auf meiner Seite.
Das Volk war auf deiner Seite, aber das Volk ist immer auf deiner Seite. Ich finde das ein bisschen unfair.
Weil ich so ein Demagoge bin.
Ja, weil, guck mal, wir machen hier diesen Podcast und du gehst mit deiner beeindruckend großen Social-Media-Reichweite rein. Den hören Leute, weil sie Korridore so gut finden und niemand hört diesen Podcast, weil die Person sagt, Hendrik Heiler, bin ich großer Fan von. Das heißt, deine ganzen Anhänger,
du kannst ja öfter mal posten.
Die kommen hier hin.
Du hast deine Hörspieler-Fangemeinde, die würden das hören.
Ja, aber die wissen nicht, dass das hier existiert.
Ja, so.
Weil ich nämlich nichts poste.
So, ich mach mehr Werbung, dann beschwer dich nicht.
Nein, du hast völlig recht. Das ist alleine meine Schuld, dass du der Beliebtere von uns beiden bist.
Das stimmt auch überhaupt nicht. Die waren nur jetzt hier meiner Meinung. Ich habe irgendwann mal eine Beliebtheitsumfrage gemacht und die hat Nissan gewonnen.
Das finde ich nicht gut.
Nee.
Nissan ist nicht mal regelmäßig dabei.
Nissan war einmal dabei.
Ja, bitte. Wieso mögt ihr Nissan?
Was soll das? So, Henrik.
Frech.
Jetzt
Nachbesprechung.
Ja.
Kurz. Weil, wir haben es erwähnt, du hattest gesagt, ey, hier Puls, hieß er Puls?
Ja,
Puls. Puls musst du sehen, weil du nicht verstehst, was du da beim Theaterstück für eine Geschichte erzählen
sollst.
Und ich habe gesagt, ja, verstehe ich immer noch nicht, der Film ist scheiße und ich weiß nicht, warum du ihn mir gezeigt hast.
Ja.
Und Asche auf mein Haupt, zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, dass bei den letzten beiden Vorstellungen, die wir vor anderthalb Wochen gemacht haben, diese Geschichte zum ersten und zum einzigen Mal gut war.
Ja, beide Male.
Beide Male. Du hattest recht. Ich habe bei diesem Film irgendetwas verstanden, das ich für diese Geschichte nutzen konnte.
So, Henrik, wie wird jetzt die Vorstellung morgen, nachdem wir jetzt Gonga geguckt haben? Irritierend dumm, aber irgendwie lustig.
Geil. Und irgendwann kam der Antichrist und wir wissen nicht, wieso.
Ah, du spoilerst doch nicht alles. Okay, aber apropos spoilerst doch nicht alles. Henrik, erzähl mir doch mal, wo
Gonga
gehst du in den Film?
Ist ein deutscher Fernsehfilm, der auf Pro7 lief und zwar 2008. Und es geht um die friesische Volkslegende des Gonga. Und zwar geht diese Legende folgendermaßen. Immer wenn ein Mensch im Watt stirbt, dann kommt er 2 Generationen später wieder als Gonga. Das ist ein Geist.
In der Legende ist er manchmal böse, manchmal lieb, ist egal. Aber aus diesem Grundkonzept haben die Verantwortlichen, von denen einer, ein Drehbuchautor, Ben Bernschneider ist. Lars, du kanntest ihn nicht, aber ihr da draußen werdet ihn kennen. Das ist der Instagram-Dude, der die ganze Zeit Hemden trägt und so tut, als wäre er Julius von Sylt.
Du tust so, als würden Menschen den kennen. Das ist so ein älterer
Herr. Nein, den
Herr,
kennen Leute.
Das ist so ein älterer Herr, der so Jugendslang nachmacht und dann ganz merkwürdige...
Hallo, ihr Lieben. Heute zeige ich euch meine Chinos.
Ja.
Und mein Timepieces.
Und dann auch so peinliche Wörter und dann zieht er so, weiß ich nicht, Secondhand Altona oder so Herr von Eden. Oh, ich war früher mal links und jetzt gebe ich irgendwie viel Geld aus für komische Klamotten. Wie viele Follower hat der? Das kann doch keiner ernsthaft.
Super viele.
Come on.
Wirklich richtig viele.
Ja.
Der ist einer der Größen der Plattform. Und das sage ich als zertifizierter Instagram-Experte. Warte, Ben. Ben.
Einer der Größten der Plattform. Das ist eigentlich Unsinn. Ben Becker. Nee, das wäre anders.
455.000 Follower.
Das ist nicht einer der Größten. Das ist ja weniger als Stefan Graf.
Das war das. Nicht so viel, aber es ist schon mehr als du.
Das war jetzt unnötig gemein.
Touché. Weißt du was? Wir kehren hier jetzt mal um. Das heißt, du fasst mir bitte mal
Nein.
den Film zusammen.
Nein,
Lars, bitte fasst mir
Nein.
den Film zusammen.
Ich habe die meiste Zeit geredet.
Das ist wahr, du hast sehr viel geredet. Deswegen weiß ich große Teile nicht mehr.
Okay, pass auf. So, ich weiß die ganzen Namen nicht, deshalb gebe ich Ihnen jetzt verschiedene Namen. Also, als erstes, kennst du Stipe Erkek?
Nee.
Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das ist ein berühmter Schauspieler, der sieht aus wie die markantere Version von unserem Hauptdarsteller, der jetzt, glaube ich, Kommissar auf RTL geworden ist.
Sebastian Ströbel spielt Philipp Hansen.
Sebastian Ströbel. So, guck mal, das ist nämlich das Größte, was du als Schauspieler in Deutschland werden kannst. Bulle. So. Also, Philipp, ja?
Philipp
passt
Young
überhaupt
Hansen.
Nicht zu ihm. Okay.
Hansen.
Philipp kommt zurück in sein friesisches Dorf, halbe Stunde von Emden entfernt.
Nordfriesland nach, für all die Friesen-Nerds.
nach 15 Jahren. Friesland ist Friesland, Alter.
Emden ist Ostfriesland, glaube ich.
Ja, das...
Ja, ja, du, ich habe das auch sehr lange behauptet, bis meine Freundin, Ostfriesin, darauf besteht, dass ich diese Unterscheidung mache.
Weißt du, es gibt Ostfriesen-Witze darüber, dass Ostfriesen so dumm sind. Es
nein,
gibt
das
keine
sind
Nordfriesen-Witze. Nein, das sind Ostfriesen-Witze, das
nein,
ist Otto.
Nein, nein.
Das ist Ottos komplette Karriere. Otto ist Ostfriese.
Das ist wahr, Otto ist in Emden.
Ja. So.
Okay. Du hast mich ausgefriest.
Nordfriesen. Ja, ich kenn mich aus. Aber wir werden noch viele Friesland-Anekdoten teilen in diesem Podcast. Ey, aber wirklich dafür, dass es so Friesland ist, war das ein ganz schön unfriesischer Film.
Total.
Nicht mal visuell.
Da waren keine Dünen, man war irgendwie 2 Sekunden im Watt.
Ja, und das sah aus wie das Jesus-Video.
Ja.
Und
ja. Wie ein schlechtes Dune.
Okay, sorry. Also die Handlung, pass auf. Philipp kommt nach 15 Jahren zum ersten Mal zurück in sein friesisches Dorf. Da war er lange Zeit nicht mehr. Seine Eltern sind da gestorben im Keller von einem Haus. Er geht in dieses Herrenhaus und möchte dieses Herrenhaus gerne verkaufen. Aus irgendeinem Grund wird er da in Empfang genommen vom Bürgermeister, der
Na,
gleichzeitig
war das
Immobilienmakler
der
ist. Das
ja,
war der, ja.
Ja.
So, ist der Bürger,
so verdient er also sein
Helmut
Geld.
Kohl. Helmut Kohl hat darauf ihn gewartet. Helmut Kohl spät in seiner Karriere nochmal Schauspieler geworden.
Es würde voller.
Ja, es würde voller. Wir wärmen jetzt die ganzen Witze auf, die wir gemacht haben, während wir den Film geguckt haben. Wir haben gerade noch gesagt, gut, dass uns keiner zugehört hat. Komm, wir machen die Witze jetzt alle nochmal.
Nein, nein, wir machen ausgewählte Witze nochmal.
Den mit der Milch nicht? Den mit der Milch machen wir nicht.
Lars, forder mich nicht heraus. Ich habe ihn gerade verschickt.
Ausgewählte Teile des Publikums wissen, was der Witz mit der Milch ist.
Nein, nein, er hört den Podcast nicht.
Sei still, du musst das so nicht sagen. Du musst Mystik.
Wir müssen so tun, als würde jeder unseren Podcast.
Wenn ihr Patrons werdet, dann erzählen wir euch den Witz mit der Milch. Nee, machen wir nicht. Wir wollen unsere Patrons behalten. So, sorry. Also er kommt in das große Herrenhaus seiner Eltern und der Immobilienmakler, Bürgermeister, der will ihm das Haus abkaufen für 100.000 Euro. Und
100.000 Euro ist doch viel zu wenig.
Und ganz ehrlich, so hier, also es, mein großes Problem mit deutschem Filmemachen fängt hier an. Die Dialoge sind geschrieben, als hätten die Autoren einfach noch nicht viel Zeit auf dem Planeten Erde verbracht und einfach noch keinen Menschen getroffen. Und sie sind auch dementsprechend gespielt.
Völlig zutreffend.
Wenn sich jemand dermaßen unhinged verhalten würde, wie diese beiden Männer im Smalltalk miteinander.
Lars, was meinst du damit?
Ja, genau. Nein, ich gehe nicht in den Keller. Ja, okay, Philipp, dann geh nicht in den Keller, aber hör auf, so mit den Augen zu rollen. Und warum machst du diese weirde Pause da an der Stelle? Du klingst ja wie ein Synchronsprecher, der versucht, synchron auf die Lippenbewegungen zu gehen und deshalb irgendwie Betonungs- oder Redepausen in Sätze macht, wo keine hingehören. Ach, könnte das daran liegen, dass Schauspielende in Deutschland aufgewachsen sind mit synchronisierten Filmen und Synchro eben nach solchen Maßstäben passiert, dass da eben zum Beispiel Pausen gemacht werden müssen, weil es sonst nicht mehr lippensynchron ist und dass wir deshalb so einen Duktus im Kopf haben, wie richtiges Schauspiel aussieht in Hollywood-Filmen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber diese 2008er Schauspielergeneration auf jeden Fall, wenn die reden, dann wollen die klingen wie ein richtiger Film. Und ein richtiger Film klingt wie, als hätte irgendwer in einem Studio gesessen und da mal drüber gerülpst auf Deutsch, was die echten Schauspieler da gemacht haben. Und deshalb klingen diese ganzen deutschen Schauspieler, als würden sie sich selber synchronisieren. Und es ist zum Kotzen. Entschuldigung an alle Darstellenden dieses Filmes. Wenn wir uns kennen, du bist nicht gemeint. So. Aber die haben also diesen schwierigen Dialog miteinander, in dem wir erfahren, dass Philipp nicht in den Keller will und der Bürgermeister ihm das Haus für zu wenig Geld abkaufen will.
Ja. Was im Nachhinein herauskommt, er war halt einfach wirklich betrügerisch. Mit dem Haus ist nichts verkehrt.
Ja, nee, das Haus ist super. So. Das Haus ist auch dafür, dass es 15 Jahre lang leer stand.
Überraschend gut in Schuss, ne?
Es sieht sehr einfach sauber.
Ja. Es ist,
ja. Allerdings, ich habe kurz den Prolog vergessen. Es gab vorher noch einen Prolog,
den wir gesehen haben. So ein Junge wirft seinen Ball durch die Gegend.
Ja, warte. Ja, oh. Das ist eine andere Sache, die dieser Film macht.
Und
die deutsche Filmemachende denken, dass ihr Publikum, und sie denken das halt auch zu Recht, sie haben da recht mit, dass ihr Publikum noch nie einen Film geguckt hat. Und dass sie deshalb lauter Sachen, auch ikonische Sachen, 1:1, aus nicht irgendwie obskuren Untergrundfilmen, sondern aus den größten Filmen des Genres liften können, ohne irgendwas daran zu verändern. Und dass das keiner merkt. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist?
Es klappt.
Ja!
Es klappt sehr gut.
Ja,
als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ehrlich, der ist gruselig.
Es ist nicht nur so, dass keiner sagt, oh, das ist aber alles so ein bisschen zusammengeklaut. Es ist sogar so, dass wenn zum Beispiel ein Tatort das macht, wie dieser Tukur-Tatort, der 30 Jahre nachdem Tarantino diese Sachen mainstreamfähig gemacht hat, Tarantino Stilistika geliftet hat, dass dann Artikel kommen, das geht jetzt aber zu weit, das war sehr experimentell. Nein, das ist nicht experimentell, das ist Mainstream-Kultur seit 30 Jahren, egal. Egal, also genau. Ein roter Ball wird durch die Gegend geworfen. Es werden Szenen nachgestellt aus dem Film The Changeling.
Ist ja so ein Junge und der sieht, wie eine Frau sich erhängt hat und rennt raus. Irgendwer schreit, wir haben uns da schon gefragt,
ja, warte,
wer schreit jetzt? Was ist
aber
das?
Aber du vergisst.
Die Hände.
Genau, es hängen.
Die werden nicht aufgelöst,
abgetrennte,
ne?
Naja, man kann es sich am Ende zusammenreimen, aber erst ganz zum Schluss. Es hängen abgetrennte Hände irgendwie im Bild. Genau, und dann hat so ein Dienstmagd sich aufgehängt. So.
Ja.
Dann
passiert das, was
so,
wir gerade...
So, Philipp will das Haus nicht verkaufen. Es ist dasselbe Haus, wo der Junge vorher rausgegangen ist.
Oh nein.
So, und jetzt lernen wir das Mädchen kennen. Die heißt Helma?
Helma, ja.
Helma, ich dachte am Anfang, Helma ist irgendwie Carrie, weil Helma hat Carries Mutter und wohnt in Carries Wohnung.
Aber Helma ist nicht nur offensichtlich seit der ersten Einstellung, in der man sie sieht, der Love Interest von Philipp. Nein, sie ist auch cool, weil sie kann Motorräder reparieren und auch das spielt keine Rolle mehr.
Nein,
irgendwie.
Helma ist kein Charakter.
Nee, Helma
aber
hat die klassische Rolle der Frau.
Ja, die Charaktere gehen halt wirklich nicht über TKKG hinaus. Wir haben, während wir den Film geguckt haben, beide TKKG-Lieder gesungen. Henrik kannte das eine nicht. Henrik dachte, das eine habe ich mir ausgedacht. Hier, kennt das jemand? TKKG, woo! TKKG, TKKG, woo! TKKG. Warte, Tarzan, Karl und Klößchen und Gabi die Pforte. Ja, das sind wir, die neuen vier. Ist das das alte
TKKG-Intro? War Gabi damals ein Hund? Oder?
Nein, sie hieß die Pfote, weil sie hat einen Hund.
Ach so.
Ja, also. Ja. Oh, warte, ich nenne sie jetzt alle so. So, Philipp ist Tarzan.
Philipp ist Tarzan, dann gibt's Klößchen. Ich weiß noch nicht, wie Klößchen heißt, aber Klößchen ist dadurch charakterisiert, dass er dick ist.
Klößchen ist da, ja, genau, wie Klößchen. Klößchen ist da, dann gibt's, also Gabi.
Gabi, natürlich.
So, Gabi hat aber nicht Kommissar Glockner als Vater. Warum weiß ich die Namen von TKKG-Figuren? Das ist wirklich... Was war für random Dinge irgendwie im Gehirn?
Ich habe recht schnell als Kind realisiert, dass TKKG scheiße ist und damit aufgehört.
Ja, aber
du anscheinend nicht.
Haben wir uns hier schon mal über TKKG unterhalten?
Ich nehme an, wir mögen die gleichen Dinge daran und TKKG. Das ist die schamlose Gewalt gegen Obdachlose.
Nein, TKKG sind halt die rechtsradikalen drei Fragezeichen. Und ich sag das immer, wenn Leute mit mir über TKKG sprechen. Es gibt eine TKKG-Folge, in der kämpft TKKG gegen die RAF. Die RAF, genannt Brigade Staatsfeind, nimmt das Internat als Geisel. Und am Ende wirft Tarzan eine Flasche Nitroglycerin auf sie. Am Anfang der Folge nimmt ein Lehrer RAF-Fahndungsplakate ab und sie erwischen ihn dabei, den Scheiß-Sympathisanten, und sorgen dafür, dass er gefeuert wird.
TKKG hat kein Verständnis für Zecken.
TKKG, wuh! Ja, gut. Also das war
Gonga, ne? Guter Film. Lass mal weiter drüber reden.
Also, Tarzan ist nach 15 Jahren zurück. ein Kiffer hat TKKG nicht, aber der Sohn vom Bürgermeister ist auf jeden Fall Karl. Stimmt, es ist auch ein bisschen Scooby-Doo, nur dass am Ende der Spuk echt ist. Niemand in diesem Film hinterfragt irgendwann, ob dieser Spuk echt ist
nein.
Ob nicht irgendwas...
Gabi kommt sehr schnell in diesem Film um die Ecke und sagt, ich hatte einen Traum, ein Gonga will uns alle töten.
Ja, und zwar in ihrer ersten Szene. Gabi sagt das zu ihrer Mutter und Carries Mutter sagt zu Gabi, nein, nein, Gott, nur
es
Gott.
Es gibt keine Gonga.
Amen, Amen, Jesus, Jesus. Und dann fährt Gabi mit ihrem Motorrad. Und
in die eine Kneipe im Dorf.
Nein, warte, vorher... Nein,
er ist erst in der Kneipe.
Ah, okay. So, also Tarzan geht in die Kneipe und trifft sich da mit Klößchen Karl und einem Kiffer. Klößchen Karl und Shaggy. So, komisch, dass es keinen Hund gab in dem Film.
Schon, ne?
Der größte Flaw.
Ey, es hatte dafür Bela B.
Das ist ja sowas ähnliches wie ein Hund.
Treu, liebenswert, aber auch ein bisschen dumm.
Du kannst das nicht sagen!
Ich glaube, ich verscherze es mir nicht mit Bela B. Bela, ich mag deine Musik, ehrlich.
Echt?
Ich mochte sie.
Ja, ja.
Sie hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Oh, okay, warte, stopp. Ich habe gesagt, es wird ganz schwierig, über diesen Film zu sprechen. Ah! Okay, so, also.
Melde dich mal, Bela. Wir können vielleicht mal was trinken gehen.
Okay. Ich muss mich ganz kurz sammeln. Also, Tarzan geht in die Kneipe und trifft sich mit Klößchen Karl und Shaggy. Und die machen eigentlich nichts. Tarzan sagt irgendwann, wisst ihr noch, wie wir früher uns immer Gruselgeschichten erzählt haben? Es ist so ein bisschen wie die, kennst du die Blini, die Milchschnitte-Werbung von...
Weißt du noch Vitali?
Ja, genau. Das meine ich. Die machen auch schon lange keine
Komisch, was machen die eigentlich gerade? Arbeiten die noch?
Okay, so. Gut, dass keiner uns aufgenommen hat, während wir den Film geguckt haben. So, dann auf jeden Fall... danach fährt er, also nachdem er Bier getrunken hat, es ist auch unverantwortlich, Alter, fährt Tarzan mit dem Auto irgendwo hin und er fährt dabei, wie man das macht, das ist eine friesische Sache, in der Mitte der Straße.
alte Tradition.
Und genauso tut es Gabi, die fährt auch in der Mitte der Straße. Und dann,
weicht Gabi aus, fällt hin, die beiden sind wütend aufeinander. Er sagt, oh mein Gott, sind sie verletzt? Sie ruft super wütend, sehe ich so aus, als wäre ich verletzt?
Und es ist halt stockdunkel und sie hat eine Motorradmontur an und man kann
also
es nicht sehen.
Sie könnte sehr gut verletzt sein. Aber
wie
sie
auch immer.
Erkennen sie sich und fallen sich um den Arm und man denkt da schon, oh, jetzt fick doch endlich.
So.
Aber sie tun es noch
passiert,
nicht.
Es passiert noch. Keine Sorge, wenn ihr jetzt schon die erotische Spannung zwischen den beiden nicht mehr aushalten könnt. Sie werden ficken. Am Ende des Filmes werden sie ficken. Und natürlich ziehen sie dafür keine
Klamotten aus. Generell, das der Film eklig. Hat ein merkwürdiges Verhältnis zu Klamotten.
Aber das ist später mehr. Oder zu Dingen, die zwischen Schnitten passieren.
Oder zu Schnitten im Allgemeinen.
Ja, Achsen sind da, um gebrochen zu werden. Es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Erstsemester-Studentenfilm. Aber sie haben alle vorher Film studiert, nicht erst hinterher, sagt Henrik.
Ja, ja, ich habe die meisten gegoogelt.
Aber in Dortmund, ne?
Ja.
Da habe ich auch Film studiert. Das,
ja.
Das zählt nicht so. Okay, egal. So. auf jeden Fall, Gabi sagt sofort zu Tarzan: Oh, du bist wieder da. Deshalb hast du den Fluch ausgelöst, von dem ich geträumt habe. Weil jetzt sind die Nachfahren der Täter wieder da. Und Tarzan hinterfragt nicht, was damit gemeint ist. Und ich dachte, das ist eine ausgesprochene Sache zwischen denen. Es ist aber nicht so. Sie sagt, die Nachfahren der Täter sind alle wieder da. Die wissen aber alle nicht, was die Tat ist.
Nein, sie erfährt das doch auch erst später.
Nee, ja, genau. Sie weiß es auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt weiß es keiner von den handelnden Personen. Aber sie sagt, die Nachfahren der Täter sind alle wieder da. Und Tarzan sagt, what? Habt ihr das Drehbuch vielleicht am Ende nochmal durchgelesen? Nein, habt ihr nicht.
Ich habe den dringenden Verdacht, wegen einiger grober Schnittdinge, dass der Film sich geändert hat in einer sehr späten Phase der Produktion.
Ja, mag sein, dass da jemand heavy-handed dazwischen gegriffen hat. Ja, es gibt später wirklich Dinge, die gar keinen Sinn mehr machen. Okay, auf jeden Fall sagt sie, ja, die Nachfahren der Täter sind alle wieder da und er sagt, ja, klar. Und dann sagt sie, dass sie geträumt hat, dass Shaggy stirbt auf dem Spielplatz und dann sagt Tarzan, der gerade eben angekommen ist, diese Leute seit 15 Jahren nicht gesehen hat und Henrik, ich habe es ausgerechnet, er hat gesagt, er war so 8, 9, 10 Jahre alt, als seine Eltern gestorben sind und danach ist er nicht mehr wieder dahin gegangen. Das heißt, sie sind jetzt 25, das heißt, seit er 10 war, da hat Shaggy noch nicht gekifft. Nicht mal Shaggy hat mit 10 schon gekifft, ja? Aber sie sagt, er ist auf dem Spielplatz und Tarzan sagt, und Tarzan hat vorher in der Kneipe kein Wort mit Shaggy gewechselt. Tarzan sagt, genervt, als wäre das eine Sache, ein Thema, das zwischen denen besteht, da ist er ja wohl viel. Woher willst du das wissen, Tarzan? Wisst ihr, es gibt diesen Grundsatz Show, don't tell. Und Vollidioten denken immer, dass das bedeutet, dass man in Filmen alles visuell erzählen muss. Das stimmt nicht. Show, don't tell kann sich auch auf Dialog beziehen. Es ist nur einfach so, dass zeig mir vielleicht nicht oder schreib nicht, dass jemand zu dem anderen sagt, wir sind wirklich beste Freunde. Und der andere entgegnet, ja, wir sind wirklich beste Freunde. Sondern schreibt rein, dass die beiden Insider-Gags haben. Dass die ein Special Handshake haben. Das ist jetzt eine plumpe Art, das reinzuschreiben. Aber es ist besser, als zu machen, wir sind wirklich beste Freunde. So, diesen Grundsatz hat hier niemand verstanden.
Nein, sie erzählen sehr viel. Also die ersten 20 Minuten dieses Filmes sind reine Exposition. In jedem Satz versuchen sie einfach so viele Infos wie möglich reinzufropfen.
Die sich alle gegenseitig widersprechen und irrelevant sind. Und Exposition kann man halt auch elegant machen. Exposition ist jetzt nicht per se uninteressant. So wird auch immer, irgendwie während Game of Thrones ist das so ein Ding geworden, dass man irgendwie, ja, die Exposition ist so grundsätzlich Bullshit. Das stimmt nicht. Exposition kann voll interessant sein. Ich habe mich hier später in dem Film voll gefreut, wenn es mal um diese Mythologie ging. So. Ich finde, Exposition ist faszinierend, wenn es gut, egal.
Die Exposition war halt, also sie trafen sich dann in der Kneipe und dann haben sie Sachen gesagt wie lange ist es her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben, wir beste Freunde? Bestimmt 15 Jahre, oder?
Und dann ist alles,
ja, genau, 15 Jahre und ihr habt euch gar nicht verändert.
Und
das war wie immer cool, dass wir uns getroffen haben.
Welcher 25-Jährige sagt zu Leuten, ihr habt euch in den letzten 15 Jahren nicht verändert? Ja. Digga, dann ist was mit denen falsch.
Was? Kind.
So, egal. Tarzan ist davon genervt, dass Shaggy immer so viel kifft, was er jetzt plötzlich weiß. Shaggy sitzt auf dem Spielplatz und dann ruft Gabi ihn an und sagt, Shaggy, ich habe geträumt, dass du auf dem Spielplatz stirbst. Und Shaggy sagt, nein. Und dann stirbt Shaggy auf dem Spielplatz.
Ja, der Gonga holt ihn. Der Gonga ist übrigens ein kleiner Junge, der ganz feucht ist.
Nächster Major Flaw von diesem Film ist, dass...
Ich dachte, es muss mal erwähnt werden.
Ja, es ist, er tropft. nächster Major Flaw von diesem Film. Warum lachst du jetzt? Es ist so, er tropft. Nächster Major Flaw von diesem Film ist, es ist im Grunde ein Slasher, der sich von Killing Set Piece zu Killing Set Piece bewegt.
Aber man sieht keine Kills.
Es gibt nichts. Ja. Es wird immer
schneiden immer weg.
wäre das nicht ein geiles Setpiece für einen Film, für einen Kill? Und man denkt, ja, ja, in dem Film, wo ihr das geklaut habt, hat das gut funktioniert. Meistens übrigens Nightmare on Elm Street. Meistens übrigens 1:1.
Die erste drei, also das erste drei Viertel des Films ist Nightmare on Elm Street und dann werden sie kreativ.
Dann haben sie mal einen japanischen Film geguckt.
Richtig. Sie haben im Writers Room nach 2 Stunden einfach runterschreiben, haben sie einen geraucht und haben dann andere Filme geguckt.
Okay, also
Ben.
Der fasziniert irgendwie, ne?
Ich finde den super. Ist ganz, ganz beeindruckende Person. Melde dich mal. Wir können gerne was trinken.
Ja, wir erzählen später noch was zu unseren Gonga-Plänen. Weil, Leute, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, ProSieben, aber Gonga ist ja
das ist völlig rechtefrei.
Public Domain.
Könnt ihr gar nichts machen. Ihr habt überhaupt gar keinen Spielraum.
Mit eurem Kram jetzt tun und lassen, was wir wollen. Okay, Leute, wisst ihr, 2008, okay, da war ich 17. Ihr hättet mich anrufen können. Ich hätte euch das geschrieben. So, man muss es nicht Aliens machen lassen. Ja, das ist auch immer so ein bisschen so ein Fehler auf Produktionsseite. Warum nimmt man Aliens, die man im Keller gefunden hat, und lässt die ein Drehbuch schreiben? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein deutsches Ding. Kann nicht viel schlimmer werden, wenn ChatGPT das übernimmt. Es tut mir so leid. Aber Leute, nee, diese Dialoge, das geht nicht. Das ist, das ist eine 6.
Als nächstes sehen wir Bela B., wie er in dem Toten rumstochert.
Ja.
Und sagt, er ist wohl ertrunken, obwohl er nicht im Wasser liegt.
Und hier ist ein Grundsatzproblem mit Bela B. Bela, du bist immer so horny. In jeder Szene denkt man, ey, Bela wird Tarzan gleich ficken. Bela,
leider
Schwanz wieder
passiert
ein.
Es nicht.
Es hätte den Film verbessert. Womit ich nicht sagen will, dass der Film schlecht ist. Der Film ist sehr liebenswert. So, okay. Also, Bela B. sagt,
Bela B. ist sowohl ist Pathologe Verdacht. Als auch Hauptkommissar in einer Person. Und
ja, er ist Arzt. Hallo?
Er ist Arzt. Und er, er lässt sich später im Film dann, wie Polizisten das tun, auch einfach mal zu polizeilichem Vorgehen überreden von verhafteten Tatverdächtigen.
Er lässt Tatsachen machen. Aber weißt du, wo das, glaube ich, auch manchmal passiert? Bei einem richtigen TKKG.
Das stimmt. Oh nein, Herr Dübsenhoser. Nein, nein, das sollen die Kinder machen.
Das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass es Gabi hätte natürlich Bela B.'s Tochter sein müssen. Vielleicht kommt das ja im zweiten Teil raus. Ich war ja im zweiten Teil. Okay, also Bela B. sagt, Tarzan ist im Verdacht, es gewesen zu sein. So, und jetzt kommt die Recherchephase.
Sie gehen in die Bibliothek des Ortes, die eindeutig als Bibliothek beschildert ist.
In dem Schild, dass jemand in MS Paint gemacht hat. Wir haben einen Film gemacht, der heißt From Beyond, der läuft Freitagabend hier im Antikino.
Guter Film, richtig toller Film, sehr begabte Schauspieler.
Ja, richtig, richtig puppichtig. Da ist Henrik spielt die Hauptrolle und ich bin wirklich sehr stolz auf diesen Film. Und es gibt in dem Film eine Einstellung auf eine Nervenheilanstalt, die es nicht gab. Und bei der Premiere, wir hatten wenig Zeit. Bei der Premiere sah das Schild so aus wie bei Gonga. Peinlich, peinlich. Bei der Premiere von unserem No-Budget-Film sah eine Einstellung so scheiße aus wie der mehrere Millionen Euro teure ProSieben-Event-Blockbuster. Egal.
Auch das hat man dem ganzen Film angesehen. Ich habe das Gefühl, dass sie kein Geld für Ausstattung ausgegeben haben, sondern einfach verwendet haben, was sie in irgendeinem nordfriesischen Dorf gefunden haben.
Wenn du mir sagen würdest, es ist ein Studentenfilm, dann würde ich das nicht nur glauben, ich wäre nicht mal beeindruckt.
Ja, gut.
Ich lehne mit unserem Festival ständig Filme ab, die dieses Schauspiel- und Dialogniveau haben.
Aber ausstattungstechnisch wäre es beeindruckend.
Wenn man durchsitzt.
Sie sind in Räume reingekommen. Da muss man auch erstmal nachfragen für.
Ja.
Okay. Und sie haben Bela B. bekommen.
Ja, okay, also die Produktionsstudenten, Studierenden, die dabei waren, denen sage ich eine Karriere voraus, die machen bald Drehpläne bei Disney Plus.
Aua.
So, egal. Ja. Es tut mir leid. Du bist nicht gemeint. Ich mein dich nicht, du bist super. Du hast ja auch in anderen Projekten einfach gezeigt, was du kannst. Ich nehme an, hier bei Gonga ist ganz viel schiefgelaufen. Ich spreche nicht mit Hendrik, ich spreche mit dir. Person, die ich persönlich kenne und die hier dabei war und die das hier hört. Das ist so unangenehm, Hendrik.
Schon, ne?
Man muss so drum rumtanzen. Ich halte mich so zurück. Ich weiß nicht, ob man das merkt.
Nein. Von Zurückhaltung ist nicht viel mitzukriegen. Wollen wir weitermachen?
Ja, also
was passiert da?
Ja, warte, wir fassen jetzt mal einen Teil ein bisschen zusammen. Es kommt die Recherchephase. Die Mutter von Gabi, also Carries Mutter von Gabi, ist die Bibliothekarin. Und dann gibt es verschiedene alte Menschen in dem Dorf, also den Bürgermeister, dessen Enkel Karl ist und so einen alten Mann, der Opa von Shaggy war, die alle was wissen, sie teilen ein dunkles Geheimnis und dann ist die Rede davon, dass ein Gonger da ist, genau, und was ist ein Gonger, so ein Geist, der so ein Wiedergänger, ungerecht im Watt gestorben und zwei Generationen später kommt er wieder, um irgendwas zu rächen und das Dorf hat ein Geheimnis und bladibladiblub, nacheinander sterben weitere Leute, die Kids.
Karl stirbt, Klößchen stirbt schließlich.
Karl stirbt nach Klößchen. Die Kids haben immer Träume davon, die Kids, ne, die sind 25, 30.
Hier im Internet steht übrigens, es sind mehr als 20 Jahre vergangen, seit sie sich das letzte Mal gesehen haben.
Sagen sie nicht 15 Jahre?
Sie sagen sehr explizit 15 Jahre. Selbst die eigenen Werbetexte lügen über diesen Film.
Ja gut, aber das ist bei Corridore auch so. Die Werbetexte hat jemand kopiert aus einer Pitchmappe, die ich letztes Jahr dafür gemacht habe. Und da hat sich seitdem ein bisschen was verändert. Aber egal. So, auf jeden Fall, vor allem steht in der Pitchmappe auch immer das Ende von der Folge mit drin. Ich weiß gar nicht. Egal. ProSieben macht bessere Werbung für Sachen als die ARD-Audiothek, ne? Weil, also ProSieben macht Werbung.
Ja, das ist, ich glaube, die haben einfach mehr Erfahrung mit dem Konzept Werbung.
Ne, oder die haben einfach Lust auf Werbung. Also es ist ja nicht so, dass die ARD-Audiothek für nichts Werbung macht.
Nein. Ja, also,
egal. Auf jeden Fall, wo war ich hängen geblieben? Das Dorf hat ein Geheimnis. Genau, die Kids träumen immer die Killings-Headpieces und dann passieren die. Und jetzt träumt Klößchen, dass Karl auf der Toilette getötet wird. Das ist hilarious, weil Karl ist kacken. Und dann sehen wir erstmal, wie Karl getötet wird. Klößchen wacht auf, dann geht Karl wieder kacken, weil beim ersten Mal war das einfach noch nicht lustig. Wir müssen es nochmal sehen, Alter. Wir sehen seinen Arsch. Und hatten nicht danach gefragt. Und dann kommt Klößchen aber in der Realität rein und tritt die Tür ein. Und weil er jetzt beim Kacken dabei ist.
Das verscheucht den Gonga. Der Gonga möchte keine Leute töten, wenn die dabei peinlich berührt sein könnten, weil sie Freunde von sich nackt sehen.
So, das ist tatsächlich das, was passiert. Das ist hilarious. Er hat mich erinnert an ein, aber das ist später gekommen. Ich weiß gar nicht, ob. Also vielleicht war das hier ein originelles Setpiece. Kacken ist so eine deutsche. Deutsche Sache. Das ist deutsche Kultur. Kacken ist deutsche Kultur. Das kann ich sagen, das ist originelle deutsche Kultur. Es gibt in dem neuen Candyman am Anfang schon gleich ist ein Setpiece, dass eine öffentliche Toilette als Ort für Gewalt, in dem Fall ein Massaker, wahnsinnig gut ausnutzt, weil man ja durch diese Flächen, hinter denen du ja aber dann schon noch Bildränder wahrnimmst, ne, und den Boden, durch den ja Flüssigkeit, ne, fließen kann, hast du ja eigentlich einen ziemlich interessanten Raum zum Bespielen. Und hier ist es so, dass eine Person sich in so eine Toilettenkabine zurückzieht und das Massaker draußen stattfindet. Und das bedeutet, wir sehen das eben nur so an den Rändern. Wir sehen das Blut, wir sehen, wie unten Blutlachen reinkommen und am Ende geht sie raus. Und da ist dann nur noch das Aftermath zu sehen. Wahnsinnig cool. Gutes Filmmaking. Anders als bei Gonga.
Aber auch bei Gonga hatten wir in der Szene Spaß.
Wir hatten viel Spaß, ja. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, Kacken ist deutsche Kultur. Das ist bisher das Einzige, was ich zugestehen kann. Deutsche haben keine Kultur außer Kacken.
Er stirbt dann auf jeden Fall nicht.
Er stirbt Klößchen hat Karl gerettet.
Klößchen hat Karl gerettet, sie reden so ein bisschen und dann kommt, glaube ich, recht schnell raus, dass Gabis Mutter, also Carries Mutter, hat Gabi entführt und sie im Zimmer eingesperrt.
Genau, und jetzt kommt der Gonger, Gabi
ab hier, also die ganze Szene ist super weird.
Ab hier hat jemand massiv die Schere angesetzt und wer auch immer das war, du hast dem Film keinen Gefallen getan, du hast deinen Job schlecht gemacht, ich hoffe, du bist hinterher gefeuert worden und arbeitest nicht immer noch in der Filmindustrie, aber wahrscheinlich arbeitest du irgendwo an einer ganz hohen Position und kannst mir in Zukunft Förderungen absagen. du bist was Falsches mit der Filmindustrie in diesem Land.
Ich will den Snyder Cut für diesen Film.
Nein.
Ich möchte das Original.
Nein.
Ich
nein,
will
nein.
Die Vision des
ganz kurz, ganz kurz. Ich muss es ein kleines bisschen relativieren. Wahrscheinlich war dieser Film noch länger. Der ist sehr lang.
Super lang.
Dafür, was für ein Film das ist, ist er sehr lang.
Der hat mehr Enden als Herr der Ringe.
Also Person, die die ganzen Sachen rausgeschnitten hat und den Film damit vollkommen unsinnig und unverständlich gemacht hat. Du hast einen sehr guten Job gemacht. Fantastisch. Dankeschön. Du hast mir ein bisschen Zeit wenigstens gespart heute. Ich weiß nicht, warum ich so viel Zeit investieren musste, darin diesen Film zu gucken. Ich hatte Spaß mit dem Film. Ich will nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Und ey, alle, die da mitgearbeitet haben, die ich kenne, ihr wart super. Entschuldigung. So. Gabi ist eingesperrt von ihrer Mutter. Gabi geht in die Badewanne. So. Tarzan hat diese ganze Szene vorher geträumt und erzählt sie Klößchen im Auto. Und Klößchen sagt,
weil sie nackt.
Und dann schneiden wir...
Es ist wortwörtlich, das, was er sagt.
Dann
ich hab mich so gefreut.
Dann schneiden wir zurück zu Gabi und sehen, keine Ahnung, wahrscheinlich ist die nackt. Wir sehen sie bis zum Hals und ganz viel Schaum in der Badewanne.
Ich bade sehr viel und auch mit Schaum. Das ist auch eine Sache, die du noch nicht von mir wusstest. Aber so viel Schaum ist da nie.
Ich hasse ja Baden.
Ja, das glaube ich dir. Du hast einfach Entspannung.
Ja. Nee, man kann aber auch gar nichts machen. Ich habe immer versucht,
lesen,
dann dabei
Lars.
Die Bücher werden nass.
Wie genau liest du, wenn du es nicht schaffst, ein Buch vor dir hinzuhalten, ohne dass es regelmäßig in die volle Badewanne
das
fällt?
Das ist super anstrengend. Nein.
Okay.
Man kann aber nicht arbeiten, ich mag das nicht. So. Also sie ist jetzt baden mit super viel Schaum und weil Klößchen gefragt hat, ob sie nackt ist, haben wir ziemlich, das ist wichtig für einen Fehler, der jetzt passiert. Wir haben
sehr genau darauf geachtet, ob sie
okay,
nackt
sie
ist.
Und nackt.
Ja, sie ist nackt. Nicht mehr lange, denn der Gonga kommt in der
so, warte,
exakt derselben
warte.
Szene wie Nightmare aus Elm Street.
Es ist die berühmteste Szene aus einem der berühmtesten Horrorfilme aller Zeiten.
Der Gonga greift aus der Badewanne raus. Schnitt, der Gonga steht neben der Badewanne. Schnitt, sie rennt weg. Das sieht man allerdings nur so halb. Sie ist nämlich sofort bei der Tür, ballert dagegen.
Wir sehen dann auch ganz explizit, sie ist nackt. Wir sehen sie von hinten, sie ist nackt. Schnitt, sie hat ein Handtuch um. Schnitt,
sie hat mehrere Lagen. Und wir haben hingeschaut. Mehrere Lagen Klamotte. Sie hat mindestens ein T-Shirt und darüber so einen friesischen Wollcardigan.
Ja.
Zugeknöpft.
Und darüber
fein
eine Jack-Wolfskin-Jacke.
Darüber eine Jack-Wolfskin-Jacke und Ketten. Sie hat sich ihre Ketten umgelegt, während sie vor dem Psychokind, das anscheinend in ihrer Badewanne war, geflohen ist.
Und sich teleportieren kann.
Dann kommt wie heißt er? Tim?
Tarzan kommt mit einer Leiter.
Klößchen
hebt Tarzan eine Leiter hoch.
Tarzan hängt da, will sie durchs Fenster befreien. Sie steht da angezogen, natürlich, weil alles andere wäre ja...
Die Leiter fällt um.
Sie hält Tarzan.
Zumindest in manchen von den Einstellungen. In den Einstellungen von außen hält sie Tarzan. In den Einstellungen von innen auf Tarzan hält er sich selber an der Fensterbank. Und diese Einstellungen sind fröhlich durcheinander geschnitten.
Die Carries Mutter, also die Mutter von Gabi, will währenddessen sie da rausholen, weil die jetzt doch... aber sie ist eher wütend auf Klößchen, weil sie ist dann auch innerhalb von einer Sekunde, man hört sie an die Tür klopfen und nächster Schnitt, sie ist draußen mit einer Schrotflinte und jagt Klößchen vom Anwesen.
Ja, und warte, wir haben vorher schon mal von ihrer Schrotflinte gehört, weil sie hat ja Gabi im Grunde entführt und das hat Klößchen mitbekommen.
Oh Gott.
Und als Klößchen das Tarzan nämlich erzählt hat, dass sie gekommen ist mit der Schrotflinte, hat Tarzan über diese Frau, der er nicht begegnet ist im Laufe dieses Filmes und die er zuletzt gesehen hat, als er 9 oder 10 war, gesagt,
naja, der wohnt da. Das ist ein friedliches
Dorf. Der wohnt
da
nicht. Nein, Tarzan.
Hat Tarzan gesagt?
Oh, ja. Die alte, typisch für die alte Verrückte. Woher willst du das wissen, Tarzan? Egal.
Naja.
So, jetzt kommt, ich weiß gar nicht, kommt sie raus, kommt er rein?
Ach, das ist riesige Hektik.
Tarzan und Gabi sind beieinander.
Oben. Tarzan und Gabi sind beieinander. Sie, also die Mutter von Gabi,
jagt
Klößchen
in
den
Wald.
Dann fallen die beiden aus dem Fenster. Er zuerst, sie traut sich nicht nachzuspringen, obwohl der Gonga anscheinend irgendwo in diesem nicht näher definierten Haus ist, das keinen Sinn ergibt.
Und es offensichtlich okay ist, aus dem zweiten Stock
ja,
zu springen.
Ist,
man tut sich dabei nicht weiter weh.
Sie fallen aufeinander. Wir haben noch mal kurz die Romantik und denken uns, ja... Es ist kein Will They, Won't They, die Ich warte nur darauf.
They will, but I do not care. Egal.
Dann ist Klößchen im Wald, alleine im Sumpf. Und wie das so in Nordfriesland in Wäldern häufig ist, tritt eine Bärenfalle.
Warum, wenn wir ein Friesland-Ding haben, sind wir eigentlich so viel im Wald und im Sumpf? Wirklich?
Es gibt viel Moor.
Ja,
viel Moor in Friesland.
Gib mir
so nah am Watt, wie sie tun, dass
mir,
sie sind.
Gib mir raue, raue friesische Bilder. Wenn du den ganzen Film darauf aufbaust, dass du hier eine friesische Legende hast, dann gib mir eine friesische Bilderwelt und nicht. Das könnte in Bayern spielen, dieser Film.
Ja.
Außer der Sache mit dem Watt.
Es könnte in Bayern spielen und es sollte auf einer Insel spielen. Aber dazu reden wir bestimmt auch noch.
Oh ja, wir müssen uns über Halligen unterhalten, Henrik.
Ich hab viele Halligen-Dokus gesehen innerhalb der letzten Woche. Ich war ja auf einer Insel. Aber ja, wir reden drüber.
Ich habe ja einen Pitch für eine Serie auf einer Hallig.
Auf einer Hallig? Ja. Ja, komm, reden wir.
Egal, wir kommen dahin, wir werden hier durchkommen.
Irgendwann. Klößchen in der Bärenfalle. Er stirbt, der Gonga wirkt ihn kurz. Das ist das erste Mal, dass man sieht, was der Gonga macht. Aber
ja, und
auch
vorher
nicht.
Mit der Bärenfalle. Es ist härter geworden. Weißt du, warum es härter geworden ist, Henrik?
Nee.
Wir befinden uns später im Abend. Es ist wahrscheinlich nach 22 Uhr und jetzt darf ProSieben Sachen zeigen. Im Ernst, das ist warum. Das ist der Grund.
Es ist wirklich so, ab einer gewissen Zeit steigt das Brutalitätslevel.
Die Schraube wird angezogen.
Ganz hoch an. Wir erfahren irgendwann, warum Tarzan nicht in seinen Keller will. Und zwar sind seine Eltern da erstickt, als sie gerade mit ihrer Druckerpresse was gedruckt haben.
Ja, und was sie gedruckt haben.
Ah. Okay, das wissen wir noch nicht, aber... Und das ist dann wirklich, da sieht man dann die Leichen seiner Eltern in dem Rückblick. Und die sehen tot aus. Die sehen ehrlich, gruselig tot aus.
Die sehen aus wie die Leichen am Anfang von Midsommar.
Und davor sieht man nichts, nada. Also wir schneiden jedes Mal weg, man sieht nicht mal einen Toten. Und ab dem Punkt wird es dann merkwürdig brutal. Und du hast wahrscheinlich völlig recht, 22 Uhr war vorbei und sie durften.
Tatsächlich ist die Backstory von Tarzan ist ganz geil, finde ich. Die ist ein bisschen Ari Aster-Style. Also Klößchen stirbt, das kriegen Tarzan und Gabi nicht mit, weil die gehen zu Tarzan nach Hause
lieben sich.
Ja, weiß ich nicht, weil die bleiben angezogen.
Sie bleiben angezogen und schlafen auf dem Sofa in diesem riesigen Haus, in dem es wahrscheinlich mehrere Schlafzimmer gibt.
Sie liegen aufeinander auf einem wirklich ungemütlich aussehenden Sofa.
Ich will da alleine nicht eine Nacht drauf schlafen.
Nee, also auch mit dem Kopf auf diesem Holz, egal. So. Tarzan erzählt dann Gabi, dass wie seine Eltern gestorben sind.
Meine Eltern sind erstickt,
genau, und zwar,
als sie was drucken wollten mit ihrer Druckerpresse.
Und zu diesem Zeitpunkt wird das
die
noch
Leute
nicht so...
Die Leute das machen.
Zu diesem Zeitpunkt wird das noch nicht so gesagt, als wäre...
Lars.
Als würde das auf irgendwas hinauslaufen.
Ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Jahre älter. Und mein Vater hat sehr viel gedruckt. Er hat in seinem Leben noch nie eine Druckerpresse verwendet. Und ich glaube auch seine Eltern nicht.
Ja, naja, wir hatten ja einen bestimmten Anlass.
Aber ich weiß nicht, ob der Anlass rechtfertigt, die alte Druckerpresse nochmal rauszuholen.
Für Flugblätter. Das war wahrscheinlich, wir wissen, was sie gedruckt haben, das weiß der Film zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber sie haben Flugblätter gedruckt und Henrik vielleicht aus ihrer linken Vergangenheit. Also als linke Studenten haben sie immer so Anti-Vietnam-Flugblätter
gedruckt. Die Eltern von Tarzan waren bei der ersten Welle der RAF dabei.
Ja.
Weil Nordfriesland ist sehr groß.
Aber pass auf, warum das ein bisschen Ari Aster-Style ist, ist Tarzan, was weiß ich, 9 Jahre alt, sagen wir jetzt mal, hat Angst vor dem Keller. Und das haben ja Kinder manchmal, so irrationale Ängste. Ja, ja. Und die Eltern haben gerufen, er soll kommen oder so, oder die Tür nicht aufmachen. Er hat sich nicht getraut, die Tür aufzumachen. Und weil er sich das nicht getraut hat, weil er davor Angst hatte, eine irrationale Angst hatte, sind die da erstickt.
Wir wissen also, was die Angst ist, die er überwinden muss. Und ich hoffe, das zahlt sich aus.
Ja, aber, nein, mit diesem fast genialen psychologischen Setup macht der Film dann gar nichts. Nichts. Der Film macht damit
irgendwann
nichts.
Muss er in den Keller rein und dann zögert er kurz und dann ruft und dann Gabi, Hilfe! Und dann geht er einfach rein.
Warte, und da kommen wir jetzt hin.
Ja. So, pass auf.
Gabi spricht mit ihrer Mutter. Ihre Mutter sagt... Gabi will in den Keller von der Bibliothek. Die Mutter sagt, nee, wenn du da hingehst, dann stirbst du. Der Opa von Shaggy, der hat sich erschossen. Ah, nee, am nächsten Morgen, so pass auf, am nächsten Morgen wird Tarzan verhaftet von Bela B. weil sie haben die Leiche gefunden von Klößchen. Und dann ruft Tarzan schnell bei...
Der Film, den wir nacherzählen, klingt so viel besser als der Film, den wir geguckt haben. Dann kommt Bela B. und verhaftet Tarzan.
Dann ruft Tarzan bei Gabi an und sagt, ey, die Polizei denkt, ich war das, du musst ganz schnell Beweise dafür finden, dass vor zwei Generationen ein Kind umgebracht worden ist, damit wir hier glaubhaft versichern können, dass es ein Gonga war. Und die haben immer so ganz winzige Handys, weil das ist von 2008, als es mal kurz so das Statussymbol schlechthin war, so ein winzig kleines Handy zu haben. Ich hab das kleinste. Ein ganz kleines Handy. So, und dann...
Oh, Mann. Ja.
So, und dann kümmert sich also Gabi. Gabi will das jetzt rausfinden. Sie redet dann mit ihrer Mutter und ihre Mutter...
Sie geht nochmal zu dem alten Mann, der auch mal vorkam. Der hatte was damit zu tun mit dieser Gonga-Geschichte. Der hat sich selbst erschossen. Und gleichzeitig findet Bela B. einen Brief von dem alten Mann. Den Abschiedsbrief von dem alten Mann.
Und in dem Abschiedsbrief hat der alte Mann erzählt, wir haben als Kinder den kleinen Jungen ins Watt geführt.
Er hieß Erik.
Erik. Und da haben wir ihm die Augen verbunden und haben ihn da gelassen, dann ist er da ertrunken. Und aus irgendeinem Grund sagt Bela B. dann, ach so, dann war das wahrscheinlich ein Gonga. Ja. Und lässt Tarzan frei.
Nein. Er setzt sich neben ihn, sieht traurig aus und sagt, das ändert natürlich die ganze Sache. Ja. Und dann sagt Tarzan,
warum Bela?
Darf ich einen Vorschlag machen? Und Polizeioberkommissar Bela B. sagt als sein Gefangener und Hauptverdächtiger, darf ich einen Vorschlag machen?
Bela sagt, das ändert natürlich die Sache. Aber was machen wir jetzt? Und dann sagt Tarzan,
er sagt, ja klar, warum nicht? Dann macht er den Vorschlag, dass Bela B. Tarzan doch bitte einfach zu dieser Bibliothek fahren soll.
Nein, es geht erstmal zum Bürgermeister.
Erstmal zum Bürgermeister so. Und ihm 10 Minuten alleine mit dem Bürgermeister geben soll.
Also, warte,
und Hauptkommissar Bela B. sagt, ja, warum nicht?
Wir wissen jetzt, die Kinder haben gemeinsam ein Kind umgebracht. Vor zwei Generationen, also irgendwann in den 40ern. So.
Der Makler-Bösewicht-Bürgermeister-Bösewicht war eines dieser Kinder.
Was wir außerdem dabei sind herauszufinden, ist, dass der Opa von Gabi Pastor war und sich in seiner Kirche erhängt hat und die angezündet hat. Ich weiß nicht, wie beides gleichzeitig funktioniert.
Den Teil habe ich verpasst.
Ja, ich weiß nur, dass sie drüber geredet haben. So. Das Böse irgendwie ist im Keller der Kirche. So. Und dann finden wir heraus, die Kirche ist ja abgebrannt und da, wo die Kirche war, da steht jetzt die Bibliothek.
Ah.
Und der Keller ist immer noch die Krypta der Kirche und deshalb darf sie da nicht rein, weil sie da sterben würde, weil da ist das Böse drin.
Ja.
So. Wie dem auch sei, Tarzan geht zum Maklerbürgermeister. Und Henry, kannst du mal ganz kurz nachgucken? Ich bin der Ansicht, Bürgermeister von so kleinen Dörfern, ist das nicht ein Ehrenamt?
Ich google kurz. Erzähl mal weiter, was geht.
Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so für Leute morden würden. Nicht so in diesem Film. In diesem Film gibt es also diesen Bürgermeister, der sieht aus wie Helmut Kohl. Also Tarzan geht zu Helmut Kohl und sagt, Helmut, ich weiß alles, hier ist der Brief, den uns der alte Mann geschrieben hat. Ihr habt als Kinder...
6.465 brutto.
Im Monat?
Ja.
Okay, dafür kann man... Als Dorfbürgermeister?
Was verdient ein Dorfbürgermeister? Das ist der Schnitt auf jeden Fall.
Was? Kann ich Harburger Bürgermeister werden?
Unter
hat Harburger
500,
einen Bürgermeister?
Oh, das hat mit den Einwohnern zu tun.
Ah.
Was glaubst du? Unter 500 Einwohner bis 1000 Einwohner bis 3000? Also bis 3000 Einwohner, würde ich sagen, hat dieses Dorf, oder?
Ja.
Dann sind es nur 980 bis 1240 Euro brutto.
Es ist so. Gut. Danke.
Das verdiene ich. Und,
so. Würdest du dafür morden?
Was ist die Alternative? Müsste ich was Echtes arbeiten?
Okay, pass auf. Jetzt geht also Tarzan zu Helmut Kohl und sagt, Helmut, ihr habt damals das Omen-Kind. Wie heißt er? Damien. Ihr habt damals Damien ermordet. Oh, jetzt habe ich den Twist verraten. Oh nein! Egal. Helmut, ihr habt Damien ermordet. Und Helmut sagt,
Erik.
Das kannst du überhaupt nicht beweisen. Und nimmt ihm, und wir haben gesagt, du kannst doch nicht mit der einzigen Kopie von dem Brief da reingehen. Nimmt ihm die einzige Kopie von dem Brief weg und
verbrennt
sie an.
Ich war so stolz auf Helmut.
Ja, Helmut macht, was jeder machen will.
Aber
erstaunlich, später in diesem Film war es öfter so, dass wir kommentiert haben, wie dumm irgendwas ist, und dann jemand im Film das kommentiert hat. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Der Film wurde viel besser. Das war wirklich, als hätten sie am Anfang angefangen und sich so mal so ein bisschen ausprobiert, und dann sind sie immer besser geworden.
Und hier Tarzan macht den ganz klassischen Trick, er hat sich selbst verkabelt und alles, was er gerade gestanden hat, wird dann live übertragen.
Genau, weil Helmut wollte eigentlich gerade eine Pressekonferenz geben und die Pressekonferenz hat jetzt gehört, dass Helmut zugegeben hat, dass er als Kind ein Kind getötet hat und dass er dann, und das ist nämlich der springende Punkt,
die Eltern von Tarzan
wollten Flugblätter
das veröffentlichen.
Drücken. Die wollten 1993 Flugblätter drücken.
Mit ihrer guten alten Druckerpresse, die auch Gutenberg schon benutzt hat.
Sie wollten Flugblätter drücken darüber, dass der Bürgermeister als Kind ein Kind umgebracht hat. Und das hätte aber die Bürgermeister-Wahlkampfkampagne vom Bürgermeister beschädigt.
Ja. Und deshalb, 980 bis 1230 Euro brutto lässt der sich nicht durch die Finger gehen.
Deshalb hat er die Druckpresse irgendwie manipuliert, dass man daran erstickt. Und sein genialer Plan war, er wusste aus irgendeinem Grund, wusste dieser fremde Mann, dass das Kind von denen zu viel Angst haben würde, die Kellertür aufzumachen.
Und das war der gesamte Dreh- und Angelpunkt seines Plans. Er hat so sehr darauf vertraut, dass Tarzan nicht die Kellertür aufmachen würde.
Ja, hat sich ausgezahlt. Aber jetzt hat er das alles gesagt, die Presse hat es gehört, er wird verhaftet und dann rennt er raus, sieht den Gonger auf der Straße und wird von einem Bus überfahren wie Regina George. Es ist wirklich das Ende von Mean Girls.
Ich dachte wirklich, der Bus fährt echt, ich war sehr geschockt. Ich dachte, okay, sie wollten anscheinend zeigen, dass er jetzt verschwindet. Der Bus fährt vorbei und er ist dahinter einfach weg.
Nein, das kann doch nicht sein.
Nein, das Ende von Mean Girls.
Er wird von dem Bus überfahren. Und dann liegt er da noch und ist so halb angematscht und sagt noch im Sterben zu Tarzan.
Es gibt keinen Gonga, du Narr.
Es ist nur ein Märchen. Und dann stirbt er. So,
ja.
Was auch immer uns das sagen soll. Es wird die ganze Zeit gesagt, es gibt keinen Gonga, es gibt keinen Gonga.
Was in jedem Horrorfilm gesagt wird.
Jetzt geht Tarzan zu Gabi in die Bibliothek.
Denn Gabi wollte nochmal gucken. Und
Da findet Tarzan jetzt Karls Leiche.
Nein, erst einmal überwindet Tarzan seine Angst vor Kellern.
Achso, ja, okay. Also, so. Und dann findet er Karls Leiche.
Ja, Karl ist nämlich tot.
Karls Leiche sieht jetzt aus wie aus The Ring. Also wie gesagt, die haben zwischendurch einen japanischen Film geguckt.
Und dann macht's nochmal
auch das ist The Ring Tone. Nee, das ist The
Grudge-Tone. Ja, sie haben einfach...
Ja, sie haben wirklich sie haben mal was anderes angeguckt als nur Nightmare. Ganz ehrlich, die haben die Nightmare on Elm Street Ästhetik gut kopiert.
Ja, auch der
Kann
Nebel
man nicht sagen.
Sah immer
schön,
gut aus.
Schön geleuchtet, viel guter
Tolle
Nebel.
Nebelmaschinen.
Es ist halt kopiert. Leute haben Angst, dass ChatGPT ihnen den Job wegnimmt. Auch Leute in der Kreativwirtschaft. Und das Ding ist, was ChatGPT nicht kann, ist neue Ideen haben. Kreativ sein. So. Wenn
aber
du Angst
das können
hast,
deutsche Drehbuchautoren doch auch nicht lassen.
Genau, wenn du Angst hast, dass ChatGPT dir den Job wegnimmt.
Entschuldigung,
dann,
wenn ihr Drehbuchautoren seid und also einen Job habt.
Und nicht gut.
Also ja, hätte gern mehr als 980 bis 1230 Euro im Monat.
Ich hätte gern alle
hätte
eure Jobs.
Hätte ich auch Bürgermeister werden können.
Habt nicht Angst, dass ChatGPT eure Jobs wegnimmt. Ich hab Hunger. Nee, ach, als würden so viele Horrorfilme in Deutschland gedreht werden.
Ich fände es ganz schön, wenn die ganze deutsche Filmindustrie sich zusammentun würde und so eine Demo veranstalten gegen Lars Henriks. Der klaut unsere Jobs.
Das stimmt ja nicht. Ich durfte ja noch nie einen Film machen. Alle meine Drehbuchförderanträge werden abgelehnt. Und dann gucke ich, was gemacht wird und denke, seid ihr eigentlich scheiße? Egal, ganz zen.
Ah, der ganze Podcast wirkt auch ein bisschen verzweifelt.
Gonga hat auch viel anzubieten. So, jetzt geht's also in den Keller und Karl ist tot.
Zum Beispiel.
Ja, aber der ist jetzt durch. Letztes horny Gespräch zwischen Bela und
Kommt
und
Nein, ja, Tarzan. Ist bevor
dann geht Tarzan
Bela
in die
fährt ihn nochmal in die Bücherei.
Lass uns geradeaus bewegen, nach vorne bewegen. Ja, Bela ist aus
Bela
dem
ist weg.
So, und dann finden sie da das Skelett von Erik.
Ja, und dann kommt der Gonga und der Gonga verfolgt ihn in eine Sackgasse und anstatt dem Gonga einfach eins drüber zu geben mit den zahlreichen stumpfen Gegenständen, die da sind, wirft er erst random ein Bücherregal um
Was
und haut
macht.
Dann ein Loch in die Wand. Und er geht durch dieses Loch und auf einmal ist er in einer Krypta und hat einen Fackel. Er hat auf einmal einfach eine Fackel.
Ja.
Es ist wirklich, er geht in ein dunkles Loch und wir sehen nicht, was dahinter
das
ist. Ohne irgendetwas in der Hand.
Er geht in
Schnitt,
ein dunkles Loch.
Er hat eine Fackel und zündet Dinger an.
Das Schlimmste ist, er geht in ein dunkles Loch und es gibt dann einen clunky Digital-Zoom in dieses Loch rein.
Der zweite im Film.
Es gab schon einen vorher in den Keller, aber wirklich schlecht gemacht. Und dann ist das Bild also schwarz und es wird wieder hell dadurch, dass er eine Fackel hat. Okay.
Der Gonga hat anscheinend auch keine Lust, durch dieses Loch zu gehen. Denn er, Tarzan hat erstmal recht viel Zeit, sich umzuschauen. Und er ist in einer Gruft und da liegt ein Sarg mit einem Kinderskelett.
Offensichtlich Damien's Skelett.
Ja, ja. Und ganz viel Jesus.
So, whatever. Damien kommt und Damien will, dass Tarzan sich das.
Die Augenbinde, die er noch immer trägt.
Damien trägt immer eine Augenbinde, haben wir vergessen zu sagen. Und dieser
Tarzan sich halt damit im Watt.
Ja, genau, weil er damit ertrunken ist. So, und dann Tarzan bindet sich die um und bindet sich die ab und zack, ist er im Watt in den 40er Jahren und er rettet Damien und trägt ihn raus aus dem Watt und dann ist Damien plötzlich ein Skelett und sagt, ih! Und lässt es fallen und dann ist das Skelett weg und dann lacht er und freut sich, warum auch immer, aber er erklärt uns später, warum er sich freut, aber es ist immer noch nicht gut. Ist immer noch nicht gut, ist was ich an dieser Stelle immer schon gesagt habe.
Richtig. Er geht dann aus dem Watt raus, freut sich total, oh, ich habe Damien gerettet, läuft zurück zu seinem Haus und da erfahren wir nach langer Verwirrung, dass er gar nicht in der Zeit zurückgereist ist, denn in seinem Haus ist Gabi.
Ja, in seinem Haus ist Gabi, die hat da auf ihn gewartet, die hat gesagt, plötzlich war es. Und das hier ist wirklich, das sind Reshoots. Weil sie jetzt in einem kurzen Dialog erklären muss, was passiert ist.
Ja.
Also da ist irgendwas schiefgegangen mit dem Ende.
Irgendwas.
Ich glaube, weil sie
sein.
Zwischendurch entschieden haben, dass es einen zweiten Teil geben soll. Kann das sein?
Könnte sein.
Weil sie den am Ende jetzt absetten. Egal. Sie sagt, plötzlich warst du verschwunden und Damien's Skelett ist zu Asche geworden und ich bin dann hier raus und in dein Haus gegangen. Und Tarzan sagt, ja, ist alles gut, ich habe Damien gerettet, es geht ihm jetzt gut.
Dann sagt Gabi, ja, das ist voll toll und ich freue mich, dass es vorbei ist. Aber eine Sache solltest du noch lesen. Hier, in dem Tagebuch unserer gemeinsamen Vorfahren.
Nee, im Tagebuch von ihrem Opa steht.
Von meinem Opa.
Ihr Opa erklärt, er möchte einmal kurz erklären, warum sie entschieden haben.
Es war schon schlimm, dass wir alle gemeinsam in diesem Dorf ein kleines Kind umgebracht haben. Aber hier ist unsere Erklärung. Und das kind ist der Antichrist.
So, genau. Das Kind ist der Teufel. Das Kind hat böse magische Fähigkeiten und es muss weg. Und dann
ist unser großartiger Plan. Als Stadt, unsere Kinder sollen den Jungen ins Watt locken und da alleine lassen.
Und dann fällt Tarzan.
Denn wie alle guten
ein,
Christen lasse ich lieber meine Kinder andere Kinder ermorden.
Jetzt am Ende des Filmes fällt Tarzan plötzlich ein, und das ist nie erwähnt worden. Ich habe die gleichen Vorfahren wie Damien.
Ich bin ja verwandt.
Wir sind verwandt. Und er hat mich die ganze Zeit nur. Er wollte mich nur dazu veranlassen, ihn zu befreien?
Ja. Und dann beginnt böse Musik zu spielen und man sieht einen Schatten oben auf der Balustrade.
Ein roter Ball kommt die Treppe herunter. Damien kommt rausgetreten und sagt, ich bin zurück.
Und Black Ende, Antichrist, Teil 2, geil.
So ein geiles Ende, wirklich. Ganz im Ernst, so ein geiles Ende, so ein geiler Plot-Twist. Vielleicht hat die Person, die dafür gesorgt hat, dass die dummen Schnitte kommen, auch einfach den Film gerettet. Das kann auch sein.
Das war so ein richtig langweiliger Film, bis Ben vorbeigekommen ist und gesagt hat, erstens modischer und zweitens Antichrist.
Ich weiß nicht, ob es Ben war.
Ich glaube nicht.
Es gibt einen
Entschuldigung,
einen,
Ben, ruf mich an.
Im Drehbuchteam, der immer noch Genrestoffe schreibt. Und das auch gar nicht so schlecht. Nee, wir müssen das nicht vertiefen. Wir müssen nicht vertieft jetzt auf
wer Cars genau und Crew verantwortlich ist für all die guten
eingehen.
Dinge.
Aber
es war die Person, die wir persönlich kennen.
Ja, die, So. Hendrik, warum? warum musste ich diesen Film sehen? Was sollte das?
Als ich in der Schule war Gonga das Kultphänomen. Es war der riesige Hype auf dem Schulhof. Guckst du Gonga? Das ist der härteste Film, der jemals im deutschen Fernsehen lief. Sag mir, ob du Gonga gesehen hast. Und ich habe meine Mutter angefleht, dass ich bitte, bitte um alles in der Welt Gonga gucken darf. Star Wars war zu hart für meine Eltern. Ich musste bei Star Wars die Augen zumachen, wenn die gruseligen Szenen kommen. Deswegen war es wirklich ein großes Stück Überzeugungsarbeit, dass ich Gonga gucken durfte. Ich habe Gonga geguckt, ich hatte große Angst, aber der Mythos Gonga, der sich bei mir in der Stadtteilschule in Bochum-Dahlhausen gebildet hat, der war einzigartig. Sowas habe ich in keinem anderen Film jemals wieder erlebt.
Ich glaube, Henrik, dass man sowas in keiner anderen Schule erlebt hat. Als Gonga im Fernsehen lief, war ich auch noch in der Schule.
Vielleicht.
Wie alt wart ihr?
Es war Anfang weiterführende Schule. Wie alt ist man da?
2008. 10, 2008.
10, 11. Ich war, ich kann ja rechnen, 13. Ich war 13.
10, 11. 13, ja. Ja, ich war 17 und
ängstlich.
wir fanden das schon peinlich.
Ja, das ist cool, Lars. Voll toll.
Nee, ich hab's damals nicht geguckt. Wir haben tatsächlich irgendwie Witze drüber gemacht.
Erzähl mir mehr über TKKG und warum du es so gut fandest.
TKKG, woo! Nee, ich fand TKKG tatsächlich nicht gut. Mir ist damals schon aufgefallen, TKKG ist irgendwie rechtsradikal. Und ist so. Ist
ja,
so.
Der Mann ist einfach Ideolog.
Ja, ja, es ist auch nicht irgendwie recht. Es ist rechtsradikal.
Das ist schon, ja.
Ja, es gibt vom Amt für politische Bildung gibt's eine Warnung über Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und dieses ganze Universum, dass Kinder links macht.
Sehe ich.
Weil irgendwie die Politik sind Trottel, die Industriellen sind böse, die Presse ist irgendwie gut oder so.
Alles ganz merkwürdige Konzepte, die ich nicht unterschreiben würde.
Aber ja, ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Warnung gibt. TKKG ist fucking rechtsradikal. Obwohl alle Leute, die ich kenne, die TKKG viel gehört haben, sind ziemlich links geworden.
Ja, ja, weil es Hörspielleute sind. Wenn du als Kind alleine zu Hause saßt und Hörspiele...
dann bist du Kommunist geworden.
Dann wirst du irgendwann Kommunist geworden. Klingt nach einem Klischee, ist aber wahr.
Ja, okay.
Lars.
Aber wie gut wäre eine Hörspielreihe über so eine anarchistische Jugendklicke? Vielleicht müssen wir uns das für Miskatonic High mal im Kopf behalten.
Oder einfach eine zweite Hörspielserie über eine
Jugendklicke.
Ja, egal. Also Sechsjährige, die gemeinsam auf dem Spielplatz anarchistische Regime ausrufen.
Ja. Wir können das alles so ein bisschen an Spanien anlehnen. So, zu der Zeit hat ProSieben irgendwie so eine Phase gehabt, wo ich ganz ehrlich bin.
Die waren fancy. Die wollten was ausprobieren, ja, und es hat nicht geklappt.
Ich
aber
traue
sie haben
dem
sich
hinterher.
Nicht abbringen lassen.
Also, das ist natürlich auf der kreativen Ebene gescheitert, aber grundsätzlich ist also voller cooler Ideen. Alleine, dass ein deutscher Fernsehsender gegangen ist und gesagt hat: Wir machen jetzt unser eigenes Horror-Franchise. Wir machen zwei Stück davon. Und das ist franchise-tauglich. So, natürlich ist es zusammengeklaut und kopiert.
Ja, aber
dieser
ganze Gonga-Mythos ist absolut franchise-tauglich. Wenn das irgendein Amerikaner machen würde und dann sagt, it's an old German legend, the Gonga, und dann kannst du 3, 5 Filme rausmachen.
Es gibt gerade so eine DVD-Box, die ist vor 2 Jahren oder 3 erschienen, zusammen mit einer 3,5-stündigen Doku, die ziemlich Hype gehabt hat, so in so Genrekreisen, Woodlands Dark and was auch immer. Die Box heißt All the Horns Be Ours. Woodlands Dark and Folk Bewitched heißt die Doku. Und es geht um Folk-Horror. Was ist Folk-Horror? Das ist ein Untergenre des Horrorfilms, das vor allem assoziiert wird, oder bis vor kurzem vor allem assoziiert wurde, mit 3 britischen Filmen. Das ist Witchfinder General, The Wicker Man, also der Originale, und Blood on Satan's Claw. Und ich glaube sogar, dass letzterer, ich bin mir nicht sicher, ob letzterer britisch ist oder amerikanisch. Auf jeden Fall ist es so ein britisch geprägtes Genre. Das ist so, es hat viel mit dem Land zu tun, wo es ist. Es geht
Volksmythen töten Leute.
Genau. Das Ding mit dem Folk-Horror-Genre ist, die sind oft so ein bisschen artsy. Und Woodlands Dark and Folks Bewitched macht den Punkt, Keila Janice gemacht, wahnsinnig gute, wie sagt man denn, Filmscholar, ich weiß nicht, ob Wissenschaftlerin ist, aber es ist eine Autorin über Filmhistorie. Filmhistorikerin, vielleicht. Sagt man das? Wie auch immer. Keila Janice, super coole Sachen, die sie grundsätzlich schreibt. Und sie hat gesagt, sie hat angefangen eben ungefähr da, so, ne, bei solchen Filmen und nach solchen Filmen geguckt. Und es gab in den 60ern von der BBC so eine Phase, Play for Today, da gab es Robin Redbreast und whatever. Also die BBC hat solche Filme gemacht. M.R. James ist so ein Autor, die Briten lieben ihn, der macht so Geschichten und das ist viel mit dem Land verbunden. Und da gibt es dann BBC-Verfilmungen von. Und damit hat sie angefangen und dann hat sie das breiter gefasst und hat dabei festgestellt in der Recherche, alle möglichen Länder haben solche Filme, die auf lokale Legenden zurückgreifen. Und das sind irgendwie sehr eigene Filme ganz oft, die sowas sehr eigenes, Lokales haben und total interessant sind. Und wo wir jetzt hier so ein Nightmare on Elm Street Knockoff haben, was wolltest du sagen?
Gonga passt absolut rein.
Ist was ganz Eigenes, was Lokales.
Es gibt
viele australische Filme, die da mit drauf sind. Und ich hab diese wahnsinnig teure Blu-ray-Box gekauft und mir deshalb zur Aufgabe gemacht, die Filme alle zu gucken. Wir werden hier über einige von diesen Filmen gucken, weil da sind Meisterwerke dabei und einfach Filme, wo es witzig ist, drüber zu reden. Und es gibt einen australischen Film da. Natürlich befassen sich australische solche Filme immer viel mit Aborigines und der weißen Angst vor den Überbleibseln der genozidierten Bevölkerung.
Ja, drei Teilen, die sie nicht auslöschen konnten.
Oh nein! Oh! Und da gibt es halt auch einen australischen Film, der einfach so ein Nightmare on Elm Street Knockoff ist. Also das ist gar nicht ausgeschlossen, dass man eben in seiner regionalen Art und Weise die amerikanischen Filme nachmacht. So wie Gonga das macht, der ist ja auch absolut unkreativ. Aber eben basierend auf einer deutschen Mythologie und auch eher wirklich mit dem Versuch, ich finde nicht unbedingt immer gelungenen Versuch, aber mit dem ehrlichen Versuch, das in einer bestimmten unheimlichen deutschen Landschaft zu grounden.
Und das ist, also da möchte ich jetzt mal eine ernsthafte Lanze für den Film brechen, abgesehen davon, dass mein Verständnis für diesen Film von Hype geprägt ist, worum da aus einer Stadtteil Schulhype. Und er ist in vielerlei Hinsicht ein sehr schlechter Film. Aber der Gedanke, dass hier ist jemand im Watt ertrunken und jetzt sucht er dich heim, ist, finde ich, ein wirklich gruseliger Gedanke. Dieser Gedanke ist der, vor dem ich als Kind Angst hatte, weil wie das halt ist, wenn du 13 bist, setzen sich solche Konzepte fest und dann denkst du darüber nach und das ist dann gruselig. Und ich glaube, wir hatten mal eine Buchclub-Folge, da habe ich ja schon angedeutet, dass ich eine merkwürdige Faszination mit dem Wattenmeer habe. Und ich finde es cool, dass sowas mal, also, dass es deutsche Filme gibt, die das benennen und das verwenden als Ding. Und das gibt's, finde ich, viel zu wenig. Und es wäre richtig schön, wenn es das häufiger und vielleicht auch mal als guten Film gäbe.
Das Ding ist auch, also direkt weiter mit dem Lob. Ich habe sie jetzt die ganze Zeit so genannt, so ein bisschen, als würde ich mich drüber lustig machen. Es ist gar nicht so dumm, gerade für einen spielfilmlangen Film, bekannte Charakter-Templates zu nehmen. Wir wissen sofort, wer diese Leute sind. Ja, ich wünsche mir ein bisschen mehr erzählerisches Feingefühl in meinem Entertainment.
Ja, aber die ersten 20 Minuten oder die erste halbe Stunde, die hätte man einfach dialogtechnisch auch lassen können.
Ja.
Und das wäre nicht schade.
Aber bestimmte Sachen will der Film auch gar nicht sein.
Er will halt zu sehr Slasher sein und lässt dafür und alle Slasher-Sachen weg.
Kann dann halt nicht Slasher sein, so genau.
20.15 Uhr auf ProSieben läuft.
Dann fällt ihm sehr spät ein, dass er eine japanisch geprägte Schock-Achterbahnfahrt sein könnte. Wird das aber auch nie konsequent und hat dann wirklich dann eben so merkwürdig deutsch-humorige Momente da drin. Ich glaube, dass wenn das
diese ganz Kack-Szene und auch diese Nachfrage, war sie nackt? Das war wirklich, als wäre der Bully-Herbig-Film.
Ja,
und das ist so merkwürdig.
Und das ist ja auch der Zeitraum. Das ist ja auch, wo Bully kam aus
ProSieben. Ist das oder nicht?
Genau. Und
Zeit. Guck mal.
Immer wieder, wenn es sowas wie populäres Kino, populären Film in Deutschland gibt, dann entstehen da eben doch Sachen, die irgendwie interessant sind, was eben in der allgemeinen Förderlandschaft...
Schon das Manitou ist 2001, ich tue dem Film unrecht.
Aber was halt in der allgemeinen Filmlandschaft einfach nicht passieren kann, und in der geförderten institutionellen Filmindustrie nicht passieren darf, dass da interessante Dinge eben passieren. So, ich finde es schade, dass das Drehbuch so schlecht ist. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich finde es schade, dass das Schauspiel, I am sorry, niemand hat euch geholfen offensichtlich,
Nein,
als euch bezeichnet werden kann.
Ihr seid ja jetzt auch älter und könnt es besser.
Ich bin mir sicher viel besser. Und ich weiß, dass das Bedingungen am Set auch übrigens
und für die Drehbuchautoren. Und es wird ja für große Teile des Castes honoriert. Die Leute haben sich gemacht.
Ja, absolut.
Gonga war anscheinend... Nun, also ja. Türöffner für viele Leute, die da mitgearbeitet haben.
Ja, es ist, glaube ich, in der Produktion viel schiefgegangen und ich glaube, dass, ich weiß immer kein deutsches Wort dafür, auf Englisch sagt man Cine Literacy und auf Deutsch gibt es nicht mal ein Wort dafür. Quasi Belesenheit im Punkt Film. Dass das fehlt. So, sorry, das ist einfach so. Es fehlt Erfahrung mit Genrefilm vor allem. Und es fehlt auch einfach Wissen darüber. So, und das sehen wir hier. Es gibt eine es gibt eine türkische Horrorfilmreihe, von der der dritte Teil, glaube ich, plötzlich, das muss ungefähr gekommen sein, als Paranormal Activity draußen war, eine Found-Footage-Ästhetik hat, ohne dass das inhaltlich adressiert wird. Und das habe ich gesehen und habe gedacht, das ist genau wie wenn deutsche Filme sowas machen. Da werden Oberflächen genommen und kopiert, ohne dass man verstanden hat, warum die eigentlich so gemacht werden, wo die eigentlich herkommen. Und das ist die Cine Literacy, die da fehlt. So, und das, ne, das merkt man diesem Film an, okay, Nightmare on Elm Street ist der eine Horrorfilm, den ihr geguckt habt und dann habt ihr irgendwann nochmal einen japanischen geguckt. Aber es ist nicht mal genug Substanz da, um einen eigenen Gedanken zu entwickeln. Und das ist schade. Der Grundgedanke ist super. Und ich glaube, ich glaube auch, wenn ich nicht Deutscher wäre und diesen Film sehen würde, wenn dieser Film aus einem zauberhaften anderen Land kommen würde, dann würde ich das total geil finden. Wenn ich nicht so nah an dieser Kultur dran wäre. Weil dann wär das nämlich amerikanisches Horrorfilm-Knock-Off mit merkwürdigen regionalen Eigenheiten. Und das ist was, wo ich total hin gezogen bin als filmschauender Mensch. Sowas gucke ich die ganze Zeit, halt aus Ländern, wo ich nicht so dran bin. Weil da habe ich was von, das finde ich interessant. Da erfahre ich vielleicht irgendwie was über die Länder, über die Filter, durch die dasselbe Entertainment gucken, was ich gucke, wie die das wiedergeben. Ne? Wie gesagt,
ich fand es, da kurz einzuhaken, das möchte ich dem Film ehrlich boshaft ankreiden. Es bringt überhaupt nicht Friesland rüber. Nichts. Nee. Sie lassen all die folkloristischen Eigenheiten mit Ausnahme dieses Gonga-Name-Dropping weg. Niemand redet so, wie die Leute dort reden. Wir beide wissen, wie die Leute dort reden. Ja. Es ist super witzig könnten es verwenden.
Warum haben wir einen kompletten Film über friesische Mythologie und hören nie Friesenplatt? Und wirklich, das Ding mit Friesenplatt
ist... Guck mal, Tee trinken ist ja eine super gruselige Angelegenheit. Die friesische Teezeremonie ist ein okkulter Ritus.
Wir haben nicht mal was über Friesland gemacht und wir haben es verwendet.
Ja.
Die narrativen Möglichkeiten, die dir Friesenplatt bietet, einfach dadurch, dass, geh mal nach Friesland, du verstehst die Leute nicht, wenn du auf die wirklichen Dörfer gehst. Und das ist noch so ein Ding, rein ästhetisch. Die haben mir dieses Dorf nicht rübergebracht. Das sieht aus wie eine bayerische Kleinstadt.
Ja,
das hat irgendwie eine Altstadt, das sieht überhaupt nicht nach Friesland aus. Und das ist halt auch das Ding, irgendwie fühlt Tarzan sich gezwungen, die Nacht im Haus seiner Eltern zu verbringen, wo er nicht bleiben möchte. Und das ist, was ich meine am Anfang mit. Es sieht da nicht aus, als erstens gäbe es da nicht ein Hotel. Sie gehen sogar in so eine Gaststube, als ob die nicht da Zimmer oben haben. Und zweitens, als wäre das weiter als eine halbe Stunde von Emden weg.
Sie
oder,
kommen weg, ja.
Oder Aurich, was weiß ich. Was ist denn eine nordfriesische Stadt?
Weder Emden noch Aurich.
Ja, was denn? Was denn dann?
Jetzt fragst du mich Dinge.
Ja, komm. Wo ist das Nordfriesland-Wissen hier? Was ist die größte nordfriesische Stadt? Okay, Emden oder Aurich?
Wo bin ich denn letztens abgefahren? Keine Ahnung, ich vergiss das.
Gut, egal, sie sprechen einmal kurz über Biekebrenn, sie sprechen es falsch aus und gehen nie wieder darauf ein. Und ich finde immer geil, wenn
sie... müssten ja nicht mal platt reden, sie sollten halt einfach so ein bisschen norddeutsch.
Das ist was, wo du vorhin meintest, von wegen Exposition, was ich meinte mit Exposition kann geil sein, gib mir mehr von der fucking Mythologie. Und dann gib mir nicht am Ende, ich fand's toll, ein super toller Twist, aber muss es das Omen sein? Kann es nicht, wie du sagst, es gibt noch mehr friesische Mythologie. Kurz zum Biekebrennen, ja? Das ist ein großes Feuer, das man macht, zum Beispiel auf den Halligen. Und was tut man da oben drauf, Henrik?
Ein Menschen, beziehungsweise eine Puppe.
Ja, genau. Ein Menschen aus Holz. Menschengroß. So, wo kommt das offensichtlich her? Und was kann man, also, sorry, da es gibt so viele narrative Möglichkeiten, die man mit dieser Ideologie machen könnte, wenn man sich einfach mal damit befassen würde. Und das ist, so, pass auf, das ist das, warum ich mich nicht schlecht fühle, über diesen Film auch ein bisschen vom Leder zu lassen.
Er ist in seiner oberflächlichen Kreativität beeindruckend faul.
Er nimmt weder sein Genre noch sein Thema ernst.
Weißt
er
du,
fühlt sich, als würde er da drüber stehen. Und das mag ich nicht.
Weißt du, was meine Vermutung ist, nachdem ich den gesehen habe, und das ist wahrscheinlich keine besonders exotische Vermutung, die waren halt nicht in Friesland.
Ja, natürlich nicht. Aber
die haben eine Szene im Watt.
Aber Henrik, wer würde denn?
Und die haben nicht mal gewartet. Also sie haben die Watt-Szene gedreht und dann hatten sie am nächsten Tag noch einen Drehtag da und es war gerade nicht Ebbe, weil alle Beteiligten vergessen haben, den Gezeitenkalender zu checken, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ja Flut auch wieder kommt. Und dann haben sie gesagt, ist egal. Es gibt wortwörtlich, er steht am Strand, Schnitt, es ist Ebbe, Schnitt, es ist Flut. Größte Flut. So schnell geht's nicht, Leute. Aber das so, interessiert ihn nicht.
ProSieben ist ja auch in Köln. Ich muss jetzt,
war wahrscheinlich so ein rheinisches Dorf, Südrheinland irgendwo.
Ich muss jetzt einmal ganz kurz sagen, Korridore spielt ein Reutling und ich war da noch nie.
Aber... Ja, aber du filmst es ja nicht die ganze Zeit. Du filmst nicht die ganze Zeit außerdem, Harburg und sagst, nee, Reutling. Nein, klar, Reutling.
Außerdem habe ich das Büro vollstehen mit Büchern über schwäbische Lokalmythologie.
Du hast das Büro vollstehen mit Büchern über alles. Es ist einfach kein Flex zu sagen, da ist auch das darüber dabei.
Ich habe viele Bücher über schwäbische Lokalmythologie gekauft und gelesen.
Im Gratisregal gefunden, erzähl mir doch nichts.
Nein, ich habe diese Bücher gekauft. Henrik, ich muss irgendwas bei der Steuer abgeben. Ich muss Sand abschreiben.
Entschuldigung, du hast die Steuern gekauft.
Nee, auf jeden Fall alleine sowas. So, ich wie du sagst, faul. Faul ist das Ding. Ich finde, dieser Film ist sträflich faul und das ärgert mich wirklich und das ärgert mich ganz oft in deutschen Medien, wenn ich sehe, die Leute, die das machen, wer auch immer, bestimmt sind da auch Leute dran dabei, die das lieben, aber ein Großteil der Verantwortlichen für dieses Kunstwerk sieht es nicht als Kunstwerk, sieht sich selber darüber, hat kein Interesse daran und hat auch keinen Finger krumm gemacht, um das besser zu machen, hat hier Fehler gemacht, die wirklich vermeidbar sind. Und das ärgert mich, weil eben ein anderer oder weil es... Weil auf der anderen Seite Film in Deutschland durch die Art und Weise, wie die Industrie hier aufgestellt und zentralisiert ist, unmöglich gemacht wird. Und da finde ich super schade, wenn es hier, ne, zum Beispiel 2008 plötzlich mal ein Fenster gab für Genrefilm, dass das dann nicht irgendwie ernsthafter betrieben worden ist. Das ist einfach das, was mich dabei ärgert.
Man sieht wenig Leidenschaft, das ist wahr. Also wenig Liebe fürs Detail. Und das beginnt halt bei Dingen wie hier ergibt der Schnitt einfach für ein Laienauge keinen Sinn und endet bei Sachen wie, wieso reden die Leute nicht, wie Menschen in Nordfriesland reden?
Oder wie Menschen reden.
Ja, sorry. Das ist nochmal ein anderes Ding, aber einfach einmal dahin zu fahren und zu merken, Gott, ihr habt sehr viele alte Leute und die sprechen kein Hochdeutsch.
Und alte Leute sind ja auch noch ein Thema und die sprechen alle Hochdeutsch. Helmut Kohl klingt tatsächlich ein bisschen
rheinisch. Die könnten sich in ihrem kleinen geheimen Kabale, der offensichtlich existiert, einfach auf platt unterhalten. Und es wäre eine coole Charakterisierung. Und sie hätten irgendeine Kabale-Sache, die sie machen.
Und es gibt offensichtlich da vorchristliche Überbleibsel so von Kulten, die irgendwie interessant sind. Wie dem auch sei. Außerdem, wenn wir wollen, dass der Charakter da hinkommt und da nicht mehr wegkommt, dann bitte mach es nicht eine Stadt. Und er hat ein Auto. Das geht auch an keiner Stelle kaputt. Er kann einfach wegfahren.
Und auch in Nordfriesland ist es sehr leicht, Orte zu finden, von denen man nicht weg kann. Denn die haben viele Inseln in der Nordsee.
Die haben. Du machst das übersteuert.
Tut mir leid für alle Zuhörenden.
Es gibt lauter Inseln.
Die sind wirklich viele Inseln.
Es gibt sogar Halligen. Ich hab mal.
Halligen kommst du überhaupt nicht weg. Da musst du mit dem Pferd musst du da hinfahren.
Ja, genau. Und siehst du,
guck mal. Dingsen.
Wir
haben keine Räder.
Wir haben ein Serienkonzept entwickelt für eine düstere Mystery-Serie, die auf einer Hallig spielen sollte. Und das ist nirgendwo hingegangen. Und
niemand kennt Halligen. Die sagen dann, Hallig, weiß ich aber nicht, ob wer davon schon mal gehört hat. Es ist ein leicht erklärbares Konzept. Es ist eine künstliche Insel und da kommt man nicht weg.
Ja, genau. Und die machen da auch Biegebrennen. Halligen sind faszinierend.
Halligen sind super. Egal, alle Nordseeinseln sind super. Große Liebe für Nordseeinseln.
Zusammenfassend, was mich an dem Film einfach ein bisschen ärgert.
Außer Sylt.
Aber, ey, Sylt ist so scheiße.
Warst du mal da?
Ja, natürlich. Ich hatte eine harte Zeit und musste Tourneetheater spielen. Und auch mein Tourneetheater hat Station gemacht auf Sylt. Auch uns wurde das verkauft als eine fancy, tolle Sache. Oh, wir machen auch einmal Station auf Sylt. Ja, danke. Mhm. Auch ich bin dann in der Sylter Jugendherberge geblieben und habe in irgendeinem Sylter irgendwas Theater gespielt. Und ich habe mich in Sylt auf Sylt vor allem gefragt, ja, und was ist jetzt hier, also, was?
Ja,
es sieht einfach aus wie der Rest von Schleswig-Holstein.
Du, Nordseeinseln sind nichts für dich, weil da erholen sich Leute.
Nein, Sylt war einfach Schleswig-Holstein, schlechtes Wetter, es war einfach... lame.
Oh, ich war mal auf Wangerooge. Das war die schlimmste Nordseeinsel, auf der ich jemals war.
Ich auch,
da war nichts los, aber sie hatten richtig urige alte Kneipen, wo tatsächliche Insulaner drin saßen. Und weil ich gerade eine existenzielle Sinnkrise habe, habe ich mich die ganze Zeit betrunken, bin in diese Kneipen gegangen und habe mich von Insulanern voll labern lassen. Und der eine hat mir ganze Abende davon erzählt, wie toll seine Zeit in Thailand war, weil, Zitat, die Frauen da so respektvoll sind. Das ist meine Wangerooge-Erfahrung. Ja.
Nee, aber klingt das super.
Wangerooge, schwierig da.
Christoph Schlingensief hat mal einen Film auf einer Hallig gedreht. Und natürlich zwar in der Hauptrolle seine damalige Freundin Tilda Swinton.
Natürlich.
Tilda Swinton, in der anderen Hauptrolle Udo Kier. Und die waren dann auf einer Hallig und ganz kurz für alle, die nicht wissen, was eine Hallig ist, genau, es ist eine winzig kleine künstliche Insel, da sind dann, was weiß ich, 3, 4, 5 Häuser, das kann auch mal eine größere Gemeinde sein, aber da, also wo...
Nicht viel, also über 30 Leute leben nicht auf Hallig.
Genau, also da sind, genau, vielleicht 30 Leute. Und die waren also auf dieser Hallig und Christoph Schlingensief, Künstlerleute, das ist ein interessanter Film, der heißt Egomania, das ist überhaupt ein interessantes Ding. Früher gab es mal das Hamburger Filmbüro und da konntest du als Filmemacher da reingehen, da saß dann Werner Schröter und hat wahnsinnig viel gekifft. Werner Schröter, österreichischer, was weiß ich, Avantgarde-Filmemacher, interessante Figur, teilweise in Fassbinder-Filmen aufgetaucht. Und Werner Schröter hat diese Kohle vergeben. Und das Hamburger Filmbüro wurde dann geschlossen, weil gesagt wurde, es sei ein Selbstbedienungsladen. Und I am sorry, das ist der fucking Point, ihr dummen Idioten. Egal. Es gab früher... Sorry, nein, alle, die verantwortlich sind für die deutsche Filmindustrie, haben verdient, aufs Übelste beleidigt zu werden. Es gab früher in der Hamburger Bücherhalle ein ganzes Regal. Da waren so weiße VHS-Kassetten von allem, was das Hamburger Filmbüro... produziert hat und dann irgendwann hatte keiner mehr VHS-Kassetten und dann sind die verschwunden und ich weiß nicht, warum nicht irgendwer die mir geschenkt hat. Da bist du reingegangen und hast du Kleinstbeträge bekommen, wie zum Beispiel 10.000 Mark, glaube ich, hat Christoph Schlingensief bekommen für Egomania, Insel ohne Hoffnung und ich kann dir nicht mal die Handlung zusammenfassen. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Kunstmärchen. Tilda Swinton guckt aufs Meer und Udo Kier ist der böse Satan oder so und Udo Kier hatte voll die Ego-Krise bei dem Film, weil er hat sich ignoriert gefühlt von Schlingensief, weil der die ganze Zeit nur Tilda Swinton gefilmt hat. Und dann hat Udo Kier eine Heizung aus einer Wand gerissen und ist ausgerastet. Und dann sind sie auf dieser fucking Hallig rausgeflogen aus dem einen Haus, in dem sie untergebracht waren. Das ist halt eine Hallig, du kannst da nicht irgendwo anders hinziehen. Da ist es halt wirklich so. Und das war ein großes Problem. Und die haben das im Winter gedreht und Schlingensief ist einfach im Eis eingebrochen. Fast gestorben am Set von diesem Film. Deutlich integrer Film, sag ich mal, als Gonga. Wahrscheinlich, Henrik, hätten wir weniger Spaß damit gehabt, Egomania in so einem Hof zu gucken. aber ich wollte das an dieser Stelle einmal droppen. Da haben wir tatsächliche norddeutsche Bilderwelten. Und das übrigens auch gemacht von jemandem aus Nordrhein-Westfalen, aus Mülheim, wenn ich mich nicht irre, kommt Schlingensief.
Das kann sein. das wollen wir noch mal über die Nordsee reden oder sagen wir einfach, dass wir das nächste Mal Gonga 2 gucken. Ja, Mann!
Ja.
Denn er ist ja jetzt der Antichrist und er ist zurück und ich weiß, dass ich Gonga 2 irgendwann gesehen habe und ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Ich glaube, sogar Bela B. ist nicht mehr dabei.
Mal gucken. Also wir werden Gonga 2 nächstes Mal sehen. Henrik, ich möchte bevor wir die Folge beenden.
Ja, sag was. Entschuldigung, das klang aggressiver, als es gemeint war.
Guck mal ganz kurz auf den Wikipedia-Eintrag von Gonga. Es gibt jemanden, der hat ein Theaterstück über Gonga geschrieben, in den 20er Jahren.
Ja, ja. Das existiert da draußen.
Ich will nur einmal in den Raum stellen, das ist da Theater. Also wir haben ein Horrortheater und es gibt Theater über Gonga. Und ich finde das Thema interessant und ich finde, dass das noch nicht...
Ist super.
Es ist noch nicht zu meiner Zufriedenheit aufgearbeitet worden.
Ich finde, wir könnten damit auf Tour gehen und so die nordfriesischen Inseln abgehen.
Henrik, das ist eine total geile Idee.
Ich weiß, ich habe einmal, Gundi und ich hatten schon einen Spielort auf Spiekeroog. Wir wollten Inseltheater machen. Das kam Corona dazwischen.
Aber Gonga?
Aber das geht. Nicht mit Gonga natürlich. Wir dachten
das
was anderes.
Ist voll
aber das geht.
Idee.
Diese Inseln sind richtig glücklich dafür. Das
und
ist
dann
super
Gonga!
Easy. Ja, das wäre halt super.
Oh
vor
mein Gott!
In der Saisonzeit, wenn Touristen da sind.
Am besten noch mit Leuten aus dem Cast von dem ProSieben-Film.
Hi. Wenn ihr beim ProSieben-Film mitgemacht habt, Bela.
Und bis hier gehört habt, ohne euch beleidigt zu fühlen, Bela.
Ihr findet unsere Telefonnummern. Das ist möglich.
Vielleicht wollt ihr das Ganze auch nochmal richtig machen.
Keine Ahnung, Facebook. Wenn ihr da eine Nachricht schreibt, wir antworten. Vielleicht.
So, aber.
Lasst es auf Facebook. Oder einfach klingeln. Antikino. Also, kann man googeln.
Abschließend, wir sind mit Gongan noch nicht fertig. Wir werden Gonga 2 gucken. Wir werden uns mit Gongan mal befassen, ob wir damit dann.
Gonga ist eine britische Stoner-Rockband aus Bristol, die im Jahr 1998 gegründet wurde.
Ob wir damit nicht Theater machen können oder vielleicht auch mal einen Film. Mal gucken. Und ich wollte nochmal sagen, ich finde total schade, dass diese Phase vorbei ist von ProSieben, wo die lauter kreative Sachen ausprobiert haben. Kreativ, also wo die lauter Sachen.
Wo die Sachen ausprobiert haben. Und wieso ist es um?
Macht jetzt halt keiner mehr. ProSieben, ja. Das waren immer die einzigen, die das gemacht haben. Die haben so ein bisschen in Genre reingeschnuppert. Ja, naja, okay, gut.
Hugo Wolfgang Philipp verarbeitete in den 1930er Jahren den Glauben in seinem Theaterstück Der Gonga kommt.
Aber zum Glück kommt jetzt ja Stefan Raab zurück.
Ja, Lars, aber ich habe gelernt, wir dürfen so gute Ideen nicht zu sehr in der Öffentlichkeit sagen, sonst kommen Rocket Beans. Tschüss.
Ja, tschüss.